Wir machen nahtlos Fortsetzung. Wir haben vorhin gesehen, diese Antworten sind falsch und die sind eindeutig, weil ich getauft bin, weil ich zu dieser oder jener Kirche gehöre, weil ich mich immer bemüht habe, weil ich nichts falsch gemacht habe, eindeutig zu erkennen. Die frommen Antworten haben wir auch gesehen. Ich hoffe auf die Gnade, ich hoffe, dass Gott mich als verlorenen Sohn annimmt oder so ähnlich, weil Christus für mich gestorben ist. Das ist noch zu wenig, das kann richtig sein, aber auch zu wenig. Oder weil ich an Jesus glaube, das ist zu ungenau. Da müssen wir nachfragen, wie ein Arzt, der eine gute Diagnose stellen will. Aber wir haben noch nicht die voll zufriedenstellende Antwort gehört, es sei denn, ihr habt sie schon gelesen hier auf dem Blatt 9. Jesus Christus hat am Kreuz für mich gesühnt und ich habe seine Erlösung durch Umkehr und Glauben persönlich angenommen. Er ist jetzt meine Gerechtigkeit und Heiligkeit geworden. Natürlich hat mir noch nie jemand diese Musterantwort, diese Bilderbuchantwort gegeben. Ja? Wenn ich da so eine alte Oma gefragt habe, mit 88 Jahren, liebe Schwester, worauf gründest du deine Heilsgewissheit oder so, dann hat die nicht diesen Satz hier zitiert. Aber die hat vielleicht geantwortet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das sei mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und dann hat sie dasselbe gesagt, wie das, was hier steht. Ja? Habt ihr verstanden, warum das die voll zufriedenstellende Antwort ist? Ich habe zwar gestern schon mal so gesagt, ich gehe davon aus, dass ich nur Wiedergeborene vor mir habe. Aber das müsste selbst hier in diesem Kreis nicht 100% gegeben sein. Ja? Ich weiß es nicht. Ich kann bei niemand ins Herz schauen. Ihr Lieben, wir brauchen das Geheimnis der Rechtfertigung. Wir müssen das verstehen, was da geschehen ist am Kreuz. Christus hat für mich und meine Sünden gebüßt. Er hat den Zorn und das Gericht Gottes über meine Sünden getragen. Das ist die eine Seite, das objektive Heil. Aber jetzt kommt, und ich habe seine Erlösung durch Umkehr und Glauben persönlich angenommen. Das schließt ein, Umkehr heißt, ich habe mich als verlorenen Sünder erkannt, der nichts zu bringen hat, gar nichts, der den Zorn und die Hölle verdient hat. Das ist eine ganz unangenehme Wahrheit, dass ich mich so gedemütigt habe, meinen Stolz so abgelegt habe, nichts mehr, kein Stolz mehr, sondern ich weiß, ich kann nur durch den Heiland, durch Jesus Christus gerettet werden und ich habe ihn durch Umkehr und Glauben angenommen. Ich habe ihn eingeladen, Herr meines Lebens zu sein. Und dann folgt das Dritte, was auch viele Christen nicht verstanden haben, was dann passiert. Er ist jetzt meine Gerechtigkeit und Heiligkeit geworden. Wie Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung und zur Weisheit. Ja? Er ist uns von Gott gemacht, er ist jetzt meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit. Gott sieht nicht mehr mich, verlorenen Sünder, er sieht mich in Christus. Ich bin eine neue Kreatur, ich bin in Christus. Ich habe eine neue Stellung vor Gott. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen, ich gehöre ihm. Ich sage damit jetzt nicht, dass ich nicht noch in große Schwierigkeiten kommen kann und dass ich nicht, ich sage ausdrücklich dazu, dass ich auf dem Weg des Gehorsams bleiben muss und auf dem Weg der Gnade. Aber zunächst einmal ist mir das in Christus geschenkt, er ist jetzt meine Gerechtigkeit und Heiligkeit geworden. Das wäre die voll zufriedenstellende Antwort. Das ist das Geheimnis der Rechtfertigung. So hat das Martin Luther genannt. Und da hat er wirklich Großes erkannt. Martin Luther, er hat leider in anderen Bereichen noch nicht alles so erkannt, wie wir uns das gewünscht hätten. Im Blick auf Gemeinde waren seine Erkenntnisse sehr schwach. Aber die Rechtfertigung, das hat er wirklich erkannt. So wird ein verlorener Mensch vor Gott gerecht. Und das muss auch jemand, der in einer mennonitischen Familie geboren und aufgewachsen ist, er muss eines Tages zu dieser Rechtfertigung durchdringen. Ich habe auch einmal ein Schlüsselerlebnis gehabt. Als junger Prediger dachte ich so, die Leute, die in meinen Versammlungen sitzen, damals bei der Liebenzeller Mission, die seien alle gerettet. Ich hielt die alle für Brüder und Schwestern. Und dann begann ich einmal bei Hausbesuchen unter vier Augen, ihnen die Kennedy-Fragen zu stellen, nämlich diese zweite Frage, angenommen, sie würden heute Nacht sterben und Gott würde sie fragen, warum soll dich Gott in den Himmel lassen? Und dann kamen sehr merkwürdige Antworten und ich bin von einer Ernüchterung in die andere gefallen. Leute, die 30 und 40 Jahre lang in den Gemeinschaftsstunden gesessen waren, konnten diese schlichte Frage nicht beantworten, worauf sie sich stützen. Und dann kamen auf einmal solche Antworten, ja, ich gehe doch schon so lange in die Gemeinschaft und ich habe doch immer versucht, ein gutes Leben zu führen. Dann kamen diese klassischen Antworten, die wir da eben gesehen haben, wo ich sagen musste, liebe Schwester, in Anführungsstrichen, ja, und lieber Bruder, das ist nicht die zufriedenstellende Antwort, ja, hast du denn das Evangelium nicht wirklich verstanden? Und dann habe ich über diese Dinge gepredigt, in Gemeinschaftsstunden, über Rechtfertigung und über Heilsgewissheit und diese Dinge. Nun, ich weiß es nicht, wem das damals geholfen hat. Ich hoffe, einigen. Bitte, seien wir an der Stelle nicht so oberflächlich. Es wird auch manchmal heute in Gemeinden für meine Begriffe zu oberflächlich evangelisiert und zu schnell werden die Menschen als Christen angesprochen. Da hat nur einer ein Übergabegebet schnell nachgebetet und dann ist er wiedergeboren. Ja, tja, das kann sein oder auch nicht. Und darum wollen wir uns da auch alle prüfen, ob wir wirklich diese voll zufriedenstellende Antwort von Herzen so nachsprechen könnten, von Herzen. In Wirklichkeit und Wahrheit. Jetzt habt ihr etwas hier auf dem Blatt, das überspringen wir da mit dem, oder wenn ihr gerade auf Seite 9 noch schaut, hier ist der Weg der Rettung nach der sogenannten Römerstraße beschrieben. Lesen wir das noch vorher. Seite 9 unten. Der Weg der Rettung. Wisst ihr, dass man mit dem Römerbrief, der Römerbrief ist das Evangelium schlechthin, ja? Der Brief, der das Evangelium erklärt. Man kann einem Menschen mit dem Römerbrief das Heil erklären. Warum können wir nicht in den Himmel kommen, so wie wir sind? Antwort, Römer 3, Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Römer 3, 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Heiligkeit Gottes. Wo gehen wir als Sünder nach unserem Tod hin? Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sein Gesetz im Universum, wer sündigt, muss sterben, zeitlich und ewig. Der Lohn der Sünde ist Tod. Was tat Gott, damit wir in den Himmel kommen können, doch trotzdem in den Himmel kommen können? Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was musst du tun, um gerettet zu werden? Merkt ihr, der Römerbrief bleibt nicht dabei stehen, was Christus für uns tat. Ja, das ist natürlich viel mehr. Gott, das ist gewaltig, was Gott in Christus für uns getan hat. Aber dann, was musst du tun, um gerettet zu werden? Römer 10, Vers 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und du in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier in diesen Versen, Römer 9, 10, Vers 9 und 10, ist nicht die Buße ganz deutlich dargestellt. Der ganze Römerbrief lehrt natürlich die Buße schon. Die ganze Bibel lehrt die Buße. Aber hier in dem Vers, das ist ein bisschen schwach, kommt die Buße vielleicht zu wenig raus. Wenn wir einen Menschen vor uns haben, ich habe vorhin schon gesagt, wir sollten auf gar keinen Fall drängen, auf gar keinen Fall so eine Instant-Bekehrung, wie ich gestern Abend gesagt habe, Pulver rein, umrühren, fertig ist das Instant-Getränk. Ja, so geht es nicht mit dem Evangelium. Wir müssen dem Geist Gottes Zeit lassen. Wir sollten Leute nicht drängen, sich zu bekehren. Der Heilige Geist muss sein Werk am Herzen des betreffenden Menschen tun. Nicht drängen. Und ich kann mich in all den Jahren nur an eine einzige Gelegenheit erinnern, wo ein Mensch sehr suchend war, sodass ich ihn in einem Gespräch zu Christus führen konnte. Ich werde nie vergessen, es war der 10. Juni, morgen jährte sich, 1982, morgen vor 25 Jahren. Ich hatte Dienst in Stuttgart am Neckarstadion. Nicht beim VfB, sondern da war Gemeindetag unter dem Wort. Und das ganze Stadion war voll, 50.000 Menschen im Neckarstadion. Und ich hatte draußen an einem Stand Dienst, ich musste da einen Schriftenstand betreuen. Da kommt ein junger Mann und nimmt so ein Traktat raus und sagt, murmelt vor sich hin, Jesus, Jesus, warum denn Jesus? Murmelt der vor sich hin. Und ich war in dem Augenblick hellwach, hat der Herr geschenkt. Ich war hellwach, ich sage zu ihm, du, die Frage kann ich dir beantworten, warum denn Jesus? Und dann sind wir so ein bisschen weggegangen, ich habe den Stand an jemand anders übergeben, haben uns auf die Wiese gesetzt. Eine Stunde später hat dieser junge Mann mit mir zusammen sein Leben Christus übergeben, da draußen auf der Wiese vor dem Neckarstadion. Warum? 22 Jahre alt war dieser junge Mann, aber krebskrank, schwer krebskrank, hatte nicht mehr lange zu leben. Das hatte ich ihm nicht angesehen, das hat er mir dann aber erzählt. Und er war extra von Hanau in Hessen mit einem Bus nach Stuttgart gefahren. Er hatte gehört, da ist eine christliche Veranstaltung, ist er einfach mitgefahren. Er war so suchend, so, er hat das Heil gesucht, ja. Und wenn jemand krebskrank ist und weiß, er hat nicht mehr lange zu leben, ist das schon eine ganz andere Situation, ja, ist eine Extremsituation. Und so durfte ich ihm damals den Weg zeigen und einige Monate später ist er schon gestorben und heimgegangen zu seinem Herrn. Und als ich dann später die Vorträge hörte, drin sprach Rolf Schäffbuch im Stadion über die blutflüssige Frau, die den Saum des Kleides des Heilandes berührte. Und dann sagte Rolf Schäffbuch, hier sind 50.000 Menschen im Stadion. Obwohl einer da ist, der so wie die Frau heute wirklich die Kraft Jesu Christi auch fassen möchte und heil werden möchte an Geist und Seele, ja, und gerettet werden möchte, stellte er die Frage. Und ich musste denken, als ich die Kassette hörte, doch, einer war da. Ich hoffe, dass im Stadion auch noch welche waren, ja. Aber einer mindestens war da draußen, dieser junge Harald, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus gab. Also da habe ich das mal erlebt. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemanden in einem einzigen Gespräch zum Herrn führen durfte. Das braucht manchmal 50 Gespräche, ja, oder 100 oder 20 oder wie viel auch immer. Jetzt gehen wir auf Seite 10. Und da habt ihr eine seltsame Grafik vor euch. Und die Frage ist, Bekehrung in einem Augenblick oder in einem wachstümlichen Prozess? Wisst ihr, dass man auf zwei ganz verschiedene Weisen von Deutschland in die Schweiz kommen kann? Vielleicht noch mehr. Man kann auch mit dem Hubschrauber dahin fliegen, ja. Aber ich meine jetzt, auf dem Boden sind es zwei Weisen. Entweder links, man fährt bei Basel über die Autobahn A5. Da muss man anhalten, da wird geguckt, ob man schon eine Schweizer Vignette hat, ja. Wenn nicht, kriegt man 27 Euro abgeknöpft für die Schweizer Vignette. Ich kenne das Spielchen jedes Jahr. Und dann, aber da ist die Grenze, da ist ein Grenzstein, da könnte man mit einem großen Schritt von Deutschland in die Schweiz rüber gehen. Da ist die Grenze, die ist ganz genau festgelegt. So, das ist die eine Weise. Das ist ein Bild für die punktuelle Bekehrung aus der Welt. Wenn jemand sich aus der Welt bekehrt, ist es meistens so, dass er an irgendeinem Punkt angekommen ist, wo er dann einen großen Schritt macht. Er betet ein Gebet, er glaubt an den Herrn Jesus, er übergibt ihm das Leben, er überantwortet sein Leben an den Herrn. Und das ist die punktuelle Bekehrung aus der Welt. Aber man kann auch auf andere Weise in die Schweiz kommen. Hier ist Friedrichshafen am Bodensee und hier drüben ist Romanshorn in der Schweiz. Und hier fährt eine Fähre rüber, fährt auch hier nach Rorschach, aber hier fährt eine Fähre. Und da oben fährt auch eine bei Konstanz hier, Meersburg, Konstanz-Kreuzlingen, fährt auch eine. Aber hier die, da bin ich schon gefahren mit dem Auto auf dem Schiff von Friedrichshafen nach Romanshorn. Und da geht die Grenze irgendwo mitten auf dem Bodensee. Ich weiß nicht genau wo, aber der Bodensee ist als Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz. Und dann fährst du mit dem Boot los. Und dann weißt du nur, jetzt bin ich von Deutschland abgestoßen und ich bin noch nicht in der Schweiz. Erst wenn du in der Schweiz aussteigst, in Romanshorn, dann hast du ganz sicher Schweizer Boden unter den Füßen. Und ich habe jetzt hier auf der Skizze, seht ihr, irgendwo so eine Linie gezogen. Irgendwo ist da die Grenze. Und du merkst es nicht, da ist kein Schlagbaum, da ist nicht mal eine Boje, auf der steht, jetzt hier fängt die Schweiz an. Ja, aber du schwimmst auf dem Fluss von Deutschland in die Schweiz rüber und weißt nicht ganz genau, wo du über die Grenze gehst. Und das ist für mich ein Bild für die Bekehrung im gläubigen Elternhaus. Aus der frommen Welt habe ich es genannt. Wisst ihr, das läuft ja oft so. Mit 5, 6, 7 Jahren beten Kinder zum allerersten Mal, haben meine Kinder auch gemacht. Dem Herrn sei Dank dafür, ja. Beten sie, Herr Jesus, komm doch in mein Leben, ja. Sie übergeben dem Heiland ihr Leben, ihr Herz. Und das ist großartig. Und es gibt echte Kinderbekehrungen. Und Gott nimmt das sehr ernst. Wir wollen schon Kinder zum Heiland führen. Unbedingt. Aber dann kann es sein, mit 10, 11, 12, 13 kommen sie nochmal in die Krise, so in der Pubertätszeit dann. 14, 15 wird das alles nochmal durchgeschüttelt. Und das Ganze muss tiefer sacken. Ja, es muss zu einem tieferen Verständnis kommen ihrer Verlorenheit, aber auch zu einem größeren Erkenntnis des Heils, das Christus geschaffen hat. Und es kann sein, in dieser Zeit sackt das tiefer in ihrem Verständnis und Bewusstsein. Und dann kommt auch die Frage, ob sie sich taufen lassen wollen, irgendwann auf. Ja, wie meine Tochter, die ist 15 und wird, so Gott will, im Oktober 16. Und sie möchte sich dann taufen lassen. Wir haben kein Alter festgelegt, aber wir sehen das schon gerne, wenn sie ein bisschen älter schon sind. Und wir würden sie nicht gerne mit 8 oder 9 taufen. Ja? Machen wir in unserer Gemeinde nicht. Und wir haben mal einen 11-Jährigen getauft, aber in der Regel freuen wir uns, wenn sie so die ärgsten Stürme und Drangzeit der Pubertät schon ein bisschen hinter sich haben. Ja? Gut, und dann kann es sein, dass sie mit 18, 19 im Studium oder 20 noch einmal durchgeschüttelt werden und dass sie dann erst richtig zur vollen Heilsgewissheit durchdringen. Das alles kann sein. Das muss nicht bei jedem so sein. Nur solche Beispiele kenne ich. Und das ist für mich wie ein Fahren über den Bodensee. Ja? Hier mit 5, 6, 7 Jahren hier abgestoßen bei Friedrichshafen. Und dann irgendwo da drüber gegangen und so richtig voll zur Heilsgewissheit vielleicht erst gekommen mit 18, 19 oder 20, als sie wirklich sagen konnten, jetzt bin ich auf Schweizer Boden. Hoffentlich ist es bei euch schon früher, ja? Hoffentlich könnt ihr alle jetzt heute Morgen sagen, auch die Jüngeren, die hier sind, könnt ihr mit ganzer Überzeugung sagen, ich weiß, dass mein Leben dem Herrn Jesus gehört. Ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Was ich mit dieser Grafik zeigen will, das hier drüben erkennt man schlecht, das tut mir leid, aber ihr habt es ja auch vor euch, schwarz auf weiß, könnt ihr es besser sehen. Was ich sagen will ist, wollen wir, wenn wir jemanden vor uns haben, der vielleicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist und 13, 14 Jahre alt ist, da wollen wir das einfach im Hinterkopf haben. Da geht das nicht so schlagartig. Gestern war ich noch verloren und heute bin ich gerettet und ich weiß es hundertprozentig. Ja, und ich habe Heilsgewissheit. Ja, bei dem einen oder anderen schon. Aber bei vielen geht es eher über den Bodensee rüber. Nur wichtig ist, ihr Lieben, auch wenn ihr den Tag und die Stunde eurer Bekehrung nicht genau sagen könnt, wichtig ist, dass ihr heute sagen könnt, mit absoluter Gewissheit und Überzeugung. Ich weiß, dass ich auf Schweizer Boden angekommen bin. Was meint ihr, wie die Schweizer glücklich waren, als ich das mal in der Schweiz gebracht habe, hier diese, da haben die gesehen, das ist Seligkeit, in der Schweiz zu leben. Ja? Und da waren die ganz noch glücklicher. Das ist sowieso schon ein wunderschönes Land, aber da waren sie ganz glücklich, als sie das gehört haben, dass man auf Schweizer Boden sein muss. Ja? Nein, das ist ja nur ein Beispiel, könnte ich auch zwischen Dänemark und Deutschland zeigen oder anderen Ländern, wo so ein Grenzfluss dazwischen ist oder mehr. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden und ich hoffe, ihr könnt mit ganz fester Überzeugung und Gewissheit sagen, so wahr die Sonne am Himmel pranget, habe ich Sünder Vergebung erlanget. Heilsgewissheit. Wollen wir das im Hinterkopf halten? Jetzt kommen wir zu einem neuen Gedankengang. Wolltest du was fragen? Gut, so rum geht's auch, hast du recht, ja? So rum geht's auch. Wir kommen auf Seite 11 und stellen uns einen neuen Gedankengang, nämlich, wie kommen Menschen eigentlich zum Glauben? Wie funktioniert das? Das ist schon eine berechtigte Frage. Der Jesus sagt zu Nikodemus, der Geist weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber irgendwie ist es ein letztes Geheimnis, wie Menschen zum Glauben kommen. Auch wenn man es miterlebt, und ich habe viele Bekehrungen miterleben dürfen, als Evangelist erlebt man so manches auch hautnah mit. Ich habe erlebt, wie Menschen zum Glauben kamen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Leute. Zweimal war ich dabei, wie sich 84-jährige Männer bekehrten. Einmal, wie sich eine 91-jährige Frau bekehrte. Und die wurde dann auch 3 Monate später noch getauft, in den See getragen mit 91 ein Vierteljahren. Das war ein ganz gewaltiges Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Also ich habe viel miterlebt, auch Ehepaare. Ich habe erlebt, wie Atheisten, ehemalige Atheisten, bekannten, dass sie an die Wahrheit Gottes glauben und an den Herrn Jesus. Das macht viel Freude, das zu erleben. Aber die Frage ist trotzdem, welche Faktoren gebraucht Gott, welche Dinge verwendet er, damit Menschen Christen werden? Und ich möchte euch jetzt mal wieder einbeziehen. Ihr habt Seite 11 vor euch, haben alle, da ist noch ein Bruder später gekommen, es gibt noch solche Mappen hier. Ja, bitte, nehmen Sie es ruhig, wenn irgendwo liegen sie noch oder der Johann Siebert gibt Ihnen eins. Ja, ja, das sollte jeder, wenn es geht, auch wieder ausfüllen. Seite 11, kreuzt bitte an, und man kann mehrere Sachen ankreuzen. Normalerweise ist das so, dass nicht ein einziges Mittel alleine jemanden zum Herrn bringt, sondern viele Sachen können zusammenwirken. Kreuzt mal an, persönliche Notlage, damit meine ich, jemand wurde krank, schwer krank, hat in dieser Zeit den Herrn gefunden, oder manche wurden geschieden, ja, und haben danach erst den Herrn gefunden und solche Dinge. Persönliche Notlage, oder manche haben im Gefängnis den Herrn gefunden. Darum predige ich auch immer wieder in Gefängnissen, weil das eine Zeit ist, wo doch manche zur Besinnung kommen. Ich geriet zufällig in eine christliche Veranstaltung. Zufällig natürlich in Anführungsstrichen. Für ihn war das zufällig, aber für Gott nicht. Er hat ihn da schon hingeführt, ja. Aber manche, die hören, da ist eine Zeltmission, da wird gerade gesungen und dann haben sie nichts zu tun und dann setzen sie sich da hinten auf die letzte Bank und so haben sich schon Leute bekehrt, sind zufällig in eine Zeltmission reingeraten. Eine Großevangelisation, früher mit Billy Graham, inzwischen mit Ulrich Pazani, eben pro Christ, wie ich gestern schon sagte, oder mit Wilhelm Pahls, Werner Gitt, Großevangelisationen durch das Lesen der Bibel, durch christliche Literatur, habe ich hier noch ergänzt auf dem Umdruck, durch christliche Literatur, Kassetten, CDs etc., christliches Radio oder Fernsehen. Heute gibt es sogar schon auch Sachen, Sermon Online oder solche Dinge im Internet, wo sich Leute Predigten runterladen. Lassen wir das mal in Klammern. Lassen wir das mal weg, durch christliches Radio oder Fernsehen, christliche Freizeit, Jugendarbeit und christliche Freunde und Verwandte. Und wenn das so war, dass Gott in besonderer Weise einen Menschen gebraucht hat in deinem Leben, dass du zum Glauben gekommen bist, dann überleg doch mal bitte, welche Person hat dich am meisten motiviert, Christ zu werden, und wie waren ihre Charaktereigenschaften? Was hat dich an dieser Person so angesprochen? Was hat dich an ihr ermutigt, selbst dein Leben Christus zu geben? Ich gebe euch mal einen Augenblick gerade Zeit noch zum Nachdenken. Ja, auch daraus keine Diplom- oder Doktorarbeit machen. Einfach ankreuzen. Ist ja nur für dich persönlich, dass du dir das mal bewusst machst. Wie kommen Menschen zum Glauben? Gott kann sehr viele Dinge gebrauchen. Gott ist da sehr erfinderisch und kreativ, ja. Wenn ich Zeugnisse höre, immer wieder kann ich nur staunen, wie geduldig und gnädig und barmherzig Gott mit Menschen ist und wie er sie auf ganz verschiedene Weise zu sich zieht. Ja, darf ich mal so fragen? Jetzt, wir sind ja unter uns, Wer hat denn angekreuzt, dass eine persönliche Notlage in seinem Leben mitgespielt hat, als er sich bekehrte? Das sind zwei von den Älteren, drei sogar, eine Notlage. Ihr seht, so 10 Leute. Viele junge Leute hier haben nicht viel Not, ja, sind im Wohlstand hier, sind noch relativ gesund. Und da ist nicht unbedingt eine richtig starke Notlage, obwohl, wenn ich jetzt gesagt hätte, es könnte auch Sündennot gewesen sein, dann hättet ihr es hoffentlich alle ankreuzen müssen. Ja? Ich geriet zufällig in eine christliche Veranstaltung. Ist das jemand von euch passiert, dass er mehr so zufällig irgendwo reingeschneit ist? Nicht. Okay? Eine Großevangelisation? Pals, Git? Jawohl. Schön. Freut mich. Durch das Lesen der Bibel? Wo das mitgespielt hat, okay, ist auch jemand da, der allein durch das Lesen der Bibel zum Herrn gefunden hat, der gar keine Christen kannte. Das ist schwer in Neuwied, keine Christen zu kennen, das weiß ich schon. Aber meine Frau zum Beispiel, meine Frau kommt aus ganz stockkatholischem Hintergrund, aus Kärnten, wo 95% aller Einwohner katholisch sind. Ja, aus einer ganz katholischen Familie, wo das Evangelium überhaupt nicht bekannt war. Und meine Frau war gottesfürchtig, hat im katholischen Kirchenchor gesungen, war junge Lehrerin und dann hat sie Religion auch unterrichtet. Da war Mangel an Religionslehrern, dann hat sie noch eine Zusatzausbildung gemacht und hat katholische Religion unterrichtet. Und sie besaß nicht mal eine Bibel, geschweige denn, dass sie gekannt hätte. Sowas ist möglich in Österreich. Kannst du Religion unterrichten und hast nicht mal eine Bibel, ja? Und dann hat sich meine Frau zu Weihnachten von ihren Eltern eine Bibel gewünscht. Und dann hat sie gedacht, als Religionslehrerin muss ich doch wenigstens auch ein bisschen die Bibel kennen. Und dann hat sie angefangen, in der Bibel zu lesen, war gleichzeitig in einer Notlage. Und dann hat sie gelesen, wer bittet, der empfängt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Und hat sie weitergeblättert, sie kannte sich gar nicht aus und kommt zu Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann ist sie niedergekniet vor einem Kruzifix, also vor einem Kreuz mit Korpus dran, ja, wie man das als Katholikin so hat, und hat sich bekehrt. Ohne überhaupt zu wissen, in dem Moment wusste sie nicht, dass sie sich bekehrt, aber sie hatte den Wunsch, sie hat gesagt, Herr Jesus, wenn du der Weg bist, dann bist du auch der Ausweg aus meiner Krise, aus meiner existenziellen Krise. Und diesen Weg will ich gehen und hat sich in dem Moment bekehrt und erst Wochen später erfahren, dass sie sich da bekehrt hat. Und sie war wirklich bekehrt. Das kann ich wohl beurteilen, ja. Sie hat sich allein durch das Lesen der Bibel bekehrt. Gott hat wunderbare Wege. Hat jemand durch christliche Literatur, durch Jesus unser Schicksal oder so etwas, ja, oder durch Kassetten und CDs zum Herrn gefunden? Wo hat das mitgespielt? Christliche Literatur? Oh, ihr lest zu wenig, sehe ich schon, ja. Aber das kann ja jetzt anders werden. Jawohl, christliche Literatur. Ja, hatte ich gesagt. Man kann mehrere ankreuzen. Ja, man kann sie alle ankreuzen, ja. Wenn Gott das so gebraucht hat. Hatte ich extra gesagt. Man kann mehrere Sachen ankreuzen, nicht nur eins. Jemand besuchte mich zu Hause, so wie ich den David Schäfer, von dem ich gestern Abend erzählt habe. Niemand? Keine Hausbesuche? Also, ihr seht, ganz großes Feld, Leute zu Hause besuchen. Natürlich, ihr seid überwiegend junge Leute, die besucht man dann noch nicht unbedingt, aber Ältere wäre gut, wenn die besucht würden. Christliches Radio, Fernsehen, christliches Radio, Heukelbach, Evangeliumsrundfunk. Nicht? Ist nicht so unter euch verbreitet? Okay. Christliche Freizeiten, Jugendarbeit? Ja, da gehen doch wieder etliche Hände hoch, das habe ich mir gedacht. Und christliche Freunde und Verwandte, die Eltern, mal ganz hoch die Hände, ganz hoch. Seht ihr das, dass fast alle jetzt die Hände heben? Das waren jetzt etwa 90%, sogar da oben, ja? 90%. Da hat Gott christliche Freunde und Verwandte mitgebraucht, wahrscheinlich die Verwandten hauptsächlich, ja, die Eltern, die Geschwister, die schon bekehrt waren oder die Großeltern sogar. Ja, das ist großartig, wenn Gott christliche Verwandte und Freunde gebraucht hat in eurem Leben. Bei mir auch. Ich hatte eine Person, die mich ganz besonders motiviert hat, Christ zu werden, meine Mutter. Weil sie lebt ein Christentum der Tat, das übereinstimmt mit dem, was sie glaubt. Sie ist eine ganz schlichte, einfache nordhessische Bauersfrau. Sie lebt noch, wie ich schon sagte, 90,5 Jahre, 90, drei Viertel, wird bald 91, wenn sie es erleben darf. Und sie gibt immer noch Zeugnis von dem Herrn, besucht noch Leute in unserem Dorf, ja, bringt Menschen das Evangelium. Eine ganz großartige Frau, meine leibliche und auch geistliche Mutter zugleich. Hat jemand von euch noch, der auch angekreuzt hat, dass ein Mensch in besonderer Weise, der Jugendleiter oder ein Freund oder ein Arbeitskollege, hat jemand so einen Menschen, der ihn besonders motiviert hat, Christ zu werden und der das mal ganz kurz sagen könnte? Wer das war? Bitte schön, Bruder. Auch die Mutter. Und was hat dich beeindruckt an der Mutter? Ja, aufrichtiger Wandel, ja, echter Wandel, authentischer Wandel, sagen wir heute. Das prägt. Ich habe leider einen Umweg gemacht von 8 Jahren, aber wenn ich nach Hause kam, ich habe immer gesehen, meine Mutter und auch mein Vater, aber besonders meine Mutter, sie haben Frieden mit Gott und sie haben etwas, das habe ich nicht, ja. Ich hatte zwar einen Sportwagen, Cabriolet und Freunde und alles Mögliche, was meine Eltern nicht kannten und nicht hatten, aber den Frieden mit Gott hatte ich nicht. Und eines Tages durfte ich ihn auch finden. Leider erst mit 22. Es gibt Statistiken, es gibt ja über alles in der Welt Statistiken. Ihr kennt ja auch den Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, die sind auch manchmal ein bisschen frisiert, diese Statistiken. Aber manchmal sagen sie doch was aus. Hier ist eine Statistik aus Europa, aus unseren Breitengraden. Und schaut mal, was da gesagt wird. Da wurden Menschen gefragt, ich weiß nicht, ob 100 oder 1000, wie viele, ist jetzt unerheblich. Und die wurden gefragt, wodurch finden Menschen zum Glauben und zur Gemeinde? Notsituation, 8%, immerhin, 8%. Spontaner Gemeindebesuch, also zufällig irgendwo hingeraten, kommt mir hier ein bisschen hoch vor, aber 12%. Naja, manchmal wissen Leute schon, wo sie Antworten finden können, ja. Sie wissen, da ist eine Gemeinde. Hier in dem Stadtteil von Neuwied in Gladbach wissen alle, wo die Pablo-Picasso-Straße ist und dass es da ein großes Bethaus gibt. Das wissen alle, die hier in Gladbach wohnen. Der Pastor oder irgendein besonderer Mensch, der Jugendleiter, ein besonderer Gläubiger, der sich um mich gekümmert hat, 22%. Besuchsprogramm der Gemeinde, 4% immerhin. Immerhin 4%. Ja, das wird viel zu wenig gesehen und zu wenig praktiziert. Wir bauen bei uns in Hünfeld schon 5 Jahre, aber wenn unser Bauprogramm zu Ende ist, hoffentlich im Oktober dieses Jahr wollen wir einweihen, wenn wir gebaut haben und das endlich hinter uns haben, dann werden wir eine Besuchsdienstschulung durchnehmen. Wir Brüder und Schwestern, ja, können auch Schwestern sich beteiligen. Schwestern können doch andere Frauen viel besser besuchen als wir Männer. Besuchsprogramm, 4%. Großevangelisation, guck mal da ist nur 1% mehr. In euren Kreisen sind Wilhelm Pahls und Werner Gitt viel häufiger als woanders, ja. Da ist wahrscheinlich die Prozentzahl etwas höher durch Großevangelisationen, aber hier in der Statistik haben die Großevangelisationen samt pro Christ nur 5%. Gemeindeprogramm, auch im Gemeindeprogramm bekehren sich immer wieder Menschen. In Jugendstunden, auf Freizeiten, bei Predigten, bei Bibelstunden, überall können sich Menschen bekehren. Ja? Da, wo das Evangelium klar gepredigt wird, ausgelegt wird. Und schaut mal, Radio oder Fernsehen, 0,5%. Da habt ihr wieder eine Antwort auf eine der 12 Aussagen von gestern Abend. Da war eine Aussage, Massenmedien sind die besten, wirksamsten Mittel für Evangelisation. Hoffentlich habt ihr da falsch angekreuzt. Ja? Hier habt ihr die Antwort. Ich will damit nicht sagen, man sollte christliche Radioarbeit einstellen, Heugelbach. Ja? Ich bin sehr verbunden mit dem Missionswerk Heugelbach. Keine Frage. Und naja, bei Fernsehen bin ich schon ein bisschen kritischer. Wir haben kein Fernsehen und wir wollen auch keinen. Und Ich gucke deswegen diese Sendung nicht und kenne die auch gar nicht. Es soll so einen Bibelsender geben, ja. Aber nach allem, was ich gehört habe, bin ich da auch ein bisschen kritisch. Trotzdem, selbst da kommen ab und zu Leute zum Glauben, wenn da eine gute evangelistische Predigt übertragen wird. Natürlich können sich dann auch Leute bekehren, das ist ja klar. Aber es ist relativ wenig. Und dann kommt Freunde und Verwandte. Und ihr seht, dann geht die Statistik hoch auf 76%. Das spricht Bände, ihr Lieben. Gottes Methode ist der Mensch. Er gebraucht Christen, um anderen Menschen den Weg zu ihm zu zeigen. Ob das Mütter sind, wie bei uns, oder Väter, oder Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, wie immer. Und darum, weil Gottes Methode der Mensch ist, kommen wir jetzt zu einem nächsten großen Bereich der beziehungsaufbauenden Evangelisation. Aber wir haben auf Seite 12 im Umdruck noch eine andere Statistik. Ich habe extra noch eine aus Amerika beigefügt, dass ihr seht, das ist überall dasselbe. Wir könnten jetzt auch China nehmen, Korea, Afrika, irgendwo in der Welt. In etwa gleicht sich das an. Guckt mal, in Amerika gibt es scheinbar weniger Not, nur 1-2%. Aber das spielt keine Rolle. Spontaner Gemeindebesuch 2-3, Pastor 5-6, Besuchsprogramm 1-2, Kinderarbeit 4-5, Großevangelisation auch nur 0,5-1, trotz Billy Graham, ja. Und Gemeindeprogramm 2-3, und dann kommen Freunde und Verwandte 75-90%. Ihr seht, auch hier sind Mehrfachantworten möglich, deswegen gibt es insgesamt mehr als 100%, ja. Ist, weil mehrfach Ankreuzungen möglich sind. Soll uns genügen, dieser statistische Einblick? Gott gebraucht ganz besonders den Menschen, den gläubigen Menschen, um anderen den Weg zu Christus zu zeigen. Gehen wir auf Seite 13 im Umdruck. Evangelisation durch Beziehungen. Johannes 1, Vers 41, schlagen wir das bitte auf, diese beiden Stellen. Wir werden sie nicht alle aufschlagen, aber Johannes 1 ist mir sehr wichtig. Das hatte ich gestern Abend auch schon einmal zitiert. Jetzt lesen wir es. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 41. Da heißt es, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon, nämlich Andreas. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, Vers 40, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten, dem Täufer, und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Messias ist hebräisch und heißt der Gesalbte, und Christos ist griechisch und heißt auch der Gesalbte. Also wir haben den Gesalbten, den Messias gefunden. Vers 42, und er führte ihn zu Jesus. Andreas durfte seinen Bruder Petrus zu Jesus führen und damit zum Glauben, wenn wir so sagen dürfen. Denn er kam ja dann zum Glauben an den Messias Christus und hatte schon einige Zeit später bekannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Übrigens, die waren beide aus Bethsaida, vom Nordufer des Sees Genezareth. Aus Nordisrael kamen die. Lesen wir Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Wir haben den Messias gefunden, sagt er ihm hier. Philippus führt Nathanael zum Herrn. Sein Freund, auch die beiden kamen aus Bethsaida, da war ein Nest, ja, die kannten sich alle. Die haben als Jungs zusammen Fußball gespielt auf der Wiese, die waren miteinander groß geworden und jetzt haben sie sich zum Herrn geführt, ja, gegenseitig. Andreas den Petrus und Philippus den Nathanael. Dann heißt es in Lukas 4, 38, dass der Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Und daraus dürfen wir doch schließen, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, dass auch die Schwiegermutter des Petrus zum Glauben kam. Petrus war also verheiratet, zum Entsetzen der römisch-katholischen Kirche. Ja, er war verheiratet, er hatte eine Schwiegermutter. Wenn man eine Schwiegermutter hat, muss man verheiratet gewesen sein. Nein, das streitet sie auch gar nicht ab. Das wissen sie, dass Petrus verheiratet war. Dass heute Priester nicht mehr verheiratet sind, nicht sein dürfen, ist erst seit 1125, glaube ich, Kirchengesetz. Da wurde das Zölibat eingeführt und seitdem dürfen katholische Priester nicht mehr verheiratet sein. Dann hat Petrus seine Schwester mitgeführt, lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 5. Das ist nicht seine leibliche Schwester, sondern seine Ehefrau hat er da mitgeführt. Ich führe meine Ehefrau auch manchmal mit. Natürlich nur manchmal. Wir haben immer noch schulpflichtige Kinder zu Hause und meine Frau kann nicht immer mitkommen. Aber manchmal ist sie dabei. Das freut mich sehr, wenn meine Frau mich begleiten kann. Und so sehen wir, auch die Frau des Petrus war zum Glauben gekommen, sonst wäre sie nicht mit ihm unterwegs gewesen auf Missionsreisen, ja, beim geistlichen Dienst. Dann hätte sie gesagt, damit habe ich nichts am Hut, das kannst du alleine machen. Markus 2, Vers 14, das ist eine Stelle, die wollen wir jetzt wieder aufschlagen. Markus Evangelium, Kapitel 2, das ist schon etwas Auffälliges, was wir hier lesen. Markus 2, lesen wir ab Vers 13. Die Berufung des Levi, wir wissen, das ist Matthäus, kein anderer als der, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Ihr glaubt gar nicht, was das bedeutet. Ein Zöllner. Was das bedeutete, ein Zöllner zu sein damals in Israel, das hieß, er war ein Kollaborateur, einer, der mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat. Die waren verhasst, die waren wirklich, die hätten sie am liebsten totgeschlagen, wenn sie nur gekonnt hätten und gedurft hätten. Ja? So verhasst waren diese Leute, weil sie nahmen den Leuten 100 Denare ab, 50 steckten sie in die eigene Tasche, 50 gaben sie weiter an Rom und bereicherten sich von ihren eigenen Volksgenossen, ja, drückten denen die Steuern auf, zogen die Steuerschrauben an, die waren sowas von verhasst. Und dass sie eigentlich keine normalen Freunde mehr hatten, nur noch mit ihresgleichen, andere Zöllner, ja, die gingen noch zu ihnen nach Hause, sonst normale Israeliten mieden die wie die Pest, ja, und wollten mit denen nichts zu tun haben. Und jetzt ist Levi, kommt er zum Glauben und da lesen wir Vers 15. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Da sind eine ganze Reihe zum Glauben gekommen jetzt von diesen Zöllnern, offensichtlich durch Matthäus, ja, durch Levi. Er lädt seine Arbeitskollegen in Anführungsstrichen ein. Er konnte niemand anders einladen, die anderen hätten alle einen Bogen um ihn gemacht. Ja, da lud er seinesgleichen ein, die alle genauso verachtet waren wie er. Er lud sie ein und Jesus und seine Jünger. Das war eine Herausforderung für seine Jünger, in so einer Gesellschaft zu sein, bei den Zöllnern. Aber der Herr Jesus hatte diese Berührungsängste nicht. Der ging dahin, ohne sich auf ihre Stufe zu stellen jetzt, ohne moralisch oder irgendwie sich ihnen anzugleichen, sondern er ging als das Licht mitten in die Finsternis hinein und brachte das Licht dorthin, ohne einen Kompromiss zu machen in der Frage der Wahrheit oder gar des Wandels. Er ging dahin und sie waren angezogen von ihm. Er sah, dass er sie als Menschen liebte, auch wenn er zu ihrem Lebenswandel ganz klar und deutlich Nein sagte. Und deswegen hat er den Matthäus da vom Zoll weggeholt. Und der Zachäus, der zum Glauben kam, von dem wir gestern hörten, der musste alles wieder gut machen, ja. Der machte alles wieder gut, der gab vierfach zurück, was er zu viel genommen hatte. Da wurde sein Leben aufgeräumt, als er Jesus in sein Haus aufnahm. Also wir sehen hier Levi und seine Arbeitskollegen. Es ist großartig, wenn Menschen ihre Arbeitskollegen einladen. Ob das jetzt Dreher sind oder Schlosser oder Bürokaufleute oder Arzthelferinnen oder Krankenschwestern oder was es sind, ja, Arbeiter, laden wir unsere Arbeitskollegen ein zum Herrn hin. Die nächste Stelle ist mir auch sehr wichtig. Blättert bitte weiter zu Markus 5. Da möchte ich euch etwas Hochinteressantes zeigen, für mich jedenfalls. Ist noch nicht lange her, dass mir das so richtig aufgegangen ist, was wir hier lesen in Markus 5. Da ist der sogenannte Gerasener oder Gadarener, wird er auch genannt. Das ist dasselbe. Und wir lesen Markus 5. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, begegneten ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, also besessen, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, Grabhöhlen, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Das ist ein eindeutiges Zeichen von Dämonie, von Besessenheit. Diese Leute haben manchmal unglaubliche Kräfte. Und so konnte er sogar die Ketten hier von sich reißen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und schlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Übrigens, auch das ist ein Kennzeichen von Dämonie, wenn sich Leute selbst zerstören wollen. Ja? Leute, die sich ritzen. Immer mehr Jugendliche, die ihre Aggression gegen sich selbst richten und anfangen, sich zu ritzen, die Haut aufzuritzen. Ja? Ist eine Vorstufe von die Pulsadern aufschneiden. Ist eine ganz schlimme Sache. Ja? Brauchen dringend Hilfe, ärztliche Hilfe, wenn Jugendliche in dieser Weise anfangen, sich selbst zu zerstören. Und als er Jesus von fern sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und jetzt ist wichtig, jetzt kommt das, worauf es mir ankommt. Dieser Besessene, Gerasener, richtet insgesamt 5 Bitten an Jesus. Ist euch das schon mal aufgefallen? 5 Bitten formuliert er. Die erste haben wir hier in Vers 7 am Ende. Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Diese Bitte wird erhört, wird entsprochen. Der Herr hat ihn nicht gequält. Dann weiter, Vers 9. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele, Legion. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Er bat ihn zum zweiten Mal, dass er die Geister nicht fortschickt. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Dritte Bitte, diese 3 Bitten werden erhört von dem Besessenen und den Dämonen. Diese Bitten werden erhört, interessanterweise. Und er erlaubte es ihnen, heißt es da Vers 13. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Etwa 2000 und sie ertranken in dem See. Und die Hüter flohen und verkündeten es und so weiter. Aber jetzt sehen wir die Veränderung bei dem Besessenen, Vers 15. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, Dämonen, begleitet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und auch die ungläubigen Gerasener formulieren eine Bitte, zwar eine törichte Bitte. Er hat gerade so ein großes Wunder getan und sie bitten ihn, dass er aus dem Gebiet weggeht. Aber auch diese Bitte erfüllt der Herr Jesus. 4 Bitten werden erfüllt. 3 von dem Besessenen und den Dämonen, 1 von den Ungläubigen, die wird erfüllt. Und jetzt kommt die 5. Bitte von dem gläubig gewordenen. Vers 18. Und als er in das Schiff stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Ist doch verständlich. Er hat jetzt einen Befreier erlebt, einen Erlöser. Er hat ihn von dieser Herde von Dämonen befreit. Und es ist ganz verständlich, dass er jetzt bei seinem Befreier sein wollte. Da fühlte er sich sicher, da war Geborgenheit. Und er gestattete es ihm nicht. Die 5. Bitte von dem gläubig gewordenen Junggläubigen, die wird ihm abgeschlagen. Ist das nicht seltsam? Sondern er spricht zu ihm, jetzt kommt der Grund, warum diese Bitte nicht gestattet wird. Geh in dein Haus, zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Für Jesus Christus war es wichtiger, dass dieser Junggläubige jetzt nach Hause geht und zuerst ganz zentral in seinem Elternhaus, in seinem Zuhause anfängt, Zeugnis zu geben, war ihm wichtiger, als wie, dass er bei ihm sein durfte. Hat es ihm nicht gestattet. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städtegebieten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Dieser Mann war nicht gehorsam, dieser Besessene, er war hier in diesem Stück nicht gehorsam, aber trotzdem bleiben wir dabei, der Herr Jesus, ihm war wichtiger, ihn nach Hause zu schicken, dort fängt nämlich unser Zeugnis an, im Elternhaus. Wenn sich so junge Burschen bekehrt haben, im Alter von 15, 16 Jahren. Die brauchen gar keine großen Reden zu halten. Die Eltern werden es bald merken, ob sie sich wirklich bekehrt haben. Dann fangen die an und machen ihr Bett selber. Fangen an, putzen die Schuhe selber. Fangen an und helfen freiwillig beim Rasenmähen und so weiter. Und die Mädchen, analog dazu, ja, werden auch mit einigen Dingen selbst beginnen. Die Mädchen haben schon lange ihre Betten selber gemacht. Das muss man Mädchen gar nicht beibringen. Die kommen davon selber drauf. Aber Jungs, die brauchen da erst eine extra Offenbarung, ja, wie sie das kapiert haben, dass man das Bett selber machen könnte und die Schuhe selber putzen und diese Dinge. Ja, und dann daran merken die Eltern, da ist ein anderer Geist in diesen jungen Mann gekommen, ja. Und zu Hause fängt das an. Und stellt euch mal vor, ihr hättet nicht gläubige Eltern. Und das würde so passieren. Und ihr würdet anfangen, ihnen zu helfen, nicht mehr 10-mal gebeten werden zu müssen, den Rasen zu mähen, sondern das selber zu machen und die Eltern zu fragen, wo kann ich euch helfen? Die Eltern, die würden aus allen Wolken fallen, ja? Die würden aus allen Wolken fallen, die würden sagen, was ist mit dem Kerl passiert, ja? Und die würden fragend werden. Zu Hause fängt das Zeugnis an, da wo es am schwersten ist. Und ich habe gestern Abend gesagt, zu Hause darf man nicht predigen. Und schon gar nicht dürfen Kinder ihren Eltern predigen. Schon überhaupt nicht. Das geht total schief. Ja, da wird der Vater sagen, du, was willst denn du mir sagen? Ja, bist du überhaupt schon richtig aus den Windeln draußen und jetzt willst du hier anfangen, mir Vorschriften zu machen? Das wird nicht funktionieren. Wenn junge Männer anfangen, ihren Eltern zu predigen oder junge Mädchen, das geht nicht. Lebt. Zu Hause muss man leben. Und dann werden vielleicht sogar Eltern fragend werden, wenn Kinder sich im Lebenswandel so verändern. Habt ihr das verstanden, den Punkt, den ich hier machen wollte? Habt ihr verstanden, warum wir den ganzen langen Abschnitt gelesen haben? Weil mir das ganz entscheidend wichtig ist. 4 Bitten werden erfüllt. 3 von den Dämonen und eine von den Ungläubigen. Und die 5. Bitte von dem Gläubiggewordenen erfüllt er nicht. Weil es ihm wichtiger war, dass er zu Hause Zeugnis gibt. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 10 sagt, dass wir berufen sind von der Finsternis zum Licht, damit wir die Wohltaten dessen verkündigen sollen. Ja, die Tugenden, die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zum Licht. Das ist unsere neue Berufung jetzt. Das wollen wir anderen sagen. Wir haben einen Heiland gefunden, einen Herrn, bei dem wir es so gut haben. Der hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Der hat uns Sinn gegeben. Der hat uns Friede gegeben, Geborgenheit. Der hat uns Leben gegeben, Leben in Fülle. Und das wollen wir den anderen Leuten sagen, dass wir wirklich ein reiches Leben bei ihm gefunden haben. Apostelgeschichte 10, wir machen einen Sprung in die Apostelgeschichte. Diese Stelle wollen wir auch nochmal aufschlagen, obwohl ich sie gestern Abend schon genannt habe. Apostelgeschichte 10, Cornelius. Da kann ich nämlich eine andere großartige Wahrheit noch deutlich machen, wie das Ganze sich angebahnt hat. Wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, das geht nicht, ja. Aber Cornelius war gottesfürchtig und Gott im Himmel hat das gesehen. Und was macht Gott? Er schickt einen Engel zu Petrus, der sich zu dieser Zeit in Joppe aufhielt, ein ganzes Stück weg. Der Engel ist schon bei Petrus und sagt ihm, Petrus, geh zu einem Mann nach Caesarea und da sollst du Zeugnis geben. Und dann kommt ein Engel in das Haus des Cornelius und sagt ihm, als erstes, ja, Kapitel 10, Vers 1 bis 8. Da kommt der Engel in das Haus des Cornelius und sagt ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Hier haben wir übrigens auch einen Beleg dafür, dass Gott die Gebete von Nichtchristen sehr wohl erhören kann. Auch wenn Nichtchristen zu Gott beten, Cornelius war hier noch nicht Christ, deine Gebete und Almosen sind hinaufgestiegen. Gott hat das sehr wohl gesehen und registriert. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Hier ist schon ein Engel bei Cornelius im Haus. Warum hat der Engel dem Cornelius nicht das Evangelium gesagt? Der Engel ist in seinem Haus, redet mit ihm. Warum hat der Engel ihm nicht gesagt, Cornelius, wunderbar, du glaubst an Gott und du betest und du gibst Almosen, aber weißt du was, du musst dich zu Christus bekehren, der ist für dich am Kreuz gestorben. Warum hat der Engel Cornelius nicht das Evangelium gesagt? Antwort, weil das nicht die Aufgabe der Engel ist, weil Gott Menschen gebraucht dazu und nicht Engel. Das sehen wir hier deutlicher wie nirgendwo in der ganzen Bibel. Der Engel ist im Haus, redet mit ihm, aber sagt ihm, du, lass den Petrus holen. Der wird dir das Evangelium sagen. Und das zeigt uns, ihr lieben Geschwister, Gott wird auch durch Neuwied keine Engel laufen lassen, ja, und den Menschen die Botschaft bringen, sondern das ist unsere Aufgabe. Und Gott wird das auch nicht selber machen. Manchmal wird in Gebetsgemeinschaften gebetet, ja Herr, geh du doch durch unseren Ort und lade alle ein. Ich weiß, das ist gut gemeint, ja, aber Gott ist kein Laufbursche. Gott wird nicht durch Neuwied laufen und die Leute einladen, sondern Gottes Füße und Lippen und Hände, das sind wir. Wir Gläubigen, wir müssen durch den Ort laufen und die Einladungen bringen, in die Briefkästen oder noch besser persönlich übergeben. Ja, wir müssen das machen. Gott wird es nicht tun, die Engel werden es nicht tun, sondern wir. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 24. Jetzt kommen sie nach Caesarea und da heißt es, Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Das ist großartig. Cornelius, der hatte gemerkt, wenn ein Engel zu ihm kommt, ja, und sagt ihm, lass den Petrus holen, jetzt wird etwas Besonderes passieren. Und da hat er schon gleich in dieser Erwartung, in dieser positiven Erwartung, seine Verwandten und seine nächsten Freunde eingeladen. Das haben wir eben gesehen, wie wichtig das ist, dass wir als Gläubige unsere Verwandten und unsere nächsten Freunde, die uns am besten kennen, die vielleicht auch miterlebt haben, wie sich unser Leben verändert hat, die brauchen das Zeugnis, die sollen wir einladen. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal nach Singen bei Karlsruhe eingeladen wurde. Es war im Februar 1984. Da war eine Familie zum Glauben gekommen. Die hatten 3 Söhne und der älteste Sohn war von einem Lastwagen überrollt worden. Und die Mutter hat es mit eigenen Augen mit ansehen müssen. Und dann, wie Gott das gebraucht hat, weiß ich nicht. Aber Gott hat dieses Leid, als ihr 6-jähriger Mario umkam, vom Lastwagen zerquetscht wurde, hat dieses Leid gebraucht, um sie zum Glauben zu bringen. Andere erleben auch solche Dinge und sagen, so und jetzt wollen wir von Gott überhaupt nichts mehr wissen. Aber Gott hat durch dieses Leid dieses Ehepaar zu sich gezogen. Und dann wurde ich eingeladen und ich kam dahin und ich dachte, ich werde vor einem Ehepaar sitzen. Die ganze Stube voll, Verwandte und Freunde eingeladen und sie wollten, dass ihre Verwandten und Freunden an dem Abend das Evangelium hören. Ich war gar nicht darauf eingerichtet, ja, ich hatte nur meine Bibel dabei, aber das genügte ja. Und dann konnte ich an diesem Abend und an vielen weiteren Abenden in dieser Familie das Evangelium sagen. Es entstand ein Hausbibelkreis und andere Menschen sind dort zum Glauben gekommen und Gott hat gewirkt. Aber das war so ein Cornelius, wie ich ihn da erlebt habe, an jenem Abend in Singen. Das ist selten, aber ab und zu passiert es. Ladet eure Verwandten und Freunde ein. Sie kennen euch natürlich am besten und sie wissen auch, wo eure Fehler und Schwächen sind, aber darum geht's nicht. Sie sehen, ob eure Bekehrung echt ist und dann seid ihr die Ersten, die dieses Zeugnis geben können, die den Boden bereiten können, wie wir gehört haben gestern Abend. Ja, auch Lydia und ihr Haus kamen zum Glauben. Ihr Haus heißt nicht nur ihre Verwandten, sondern auch ihre Bediensteten. Die hatte Diener und Mägde und vielleicht auch noch andere Leute, die da im Haushalt lebten. Ihr ganzes Haus kam zum Glauben, aber nicht einfach so pauschal, sondern die haben alle das Evangelium gehört und angenommen. Und deshalb wurden sie auch getauft. Und der Gefängnisaufseher und sein Haus kamen auch zum Glauben. Und auch da sehen wir im Zusammenhang, dass sie das Evangelium gehört hatten. Ihr seht, wie die Bibel an diesen Beispielen, und vielleicht gibt es noch weitere, uns Evangelisation durch Beziehungen zeigt. Ist euch das aufgefallen? Überall hier in diesen Beispielen sehen wir Beziehungen. Entweder Verwandte, hier Brüder, hier, oder Freunde, hier Schwiegermutter, hier Frau, hier Arbeitskollegen, hier soll er in seinem Haus gehen, zu seinen Verwandten, hier Verwandte und Freunde, Lydia und ihr Haus, Gefängnisaufseher und ihr Haus, die kannten sich alle. Das sind Menschen, die nahe zusammenlebten, eine soziologische Einheit bildeten, wenn wir so wollen. Evangelisation durch Beziehungen. Gottes Methode ist der Mensch. Er gebraucht über diese Brücke, die schon da ist, oder die aufgebaut wird, man kann auch Beziehungen ganz bewusst aufbauen zu Menschen, die einem der Herr in den Weg geführt hat, die nicht verwandt sind, aber die man kennengelernt hat an der Arbeit, ein Arbeitskollege, der neu hinzukam, oder ein Nachbar, der neu hinzugezogen ist, oder man selbst ist irgendwo hingezogen und man versucht, Beziehungen aufzubauen. Verwandtschaftliche Beziehungen, die sind ja gegeben, die kann man sich nicht aufbauen in dem Sinn, die sind einfach da. Und auch da wollen wir gute verwandtschaftliche Beziehungen pflegen. Auch zu der Schwiegermutter muss man eine gute Beziehung pflegen. Ja, ich versuche das seit Anfang an, seitdem ich meine Schwiegermutter kenne. Die ist gar nicht so viel älter als ich, ja, und wir verstehen uns gut. Und ich lade sie immer ein zum Kaffee, wenn ich in Österreich bin. Ich gehe immer mit ihr mal Kaffee trinken. Das ist in Österreich ganz wichtig, ja. Kaffee trinken irgendwo und dann pflegen wir Beziehungen. Manche haben so ein Problem mit der Schwiegermutter, ja. Manche denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja. Aber bitte denkt so nicht. Ist ganz wichtig zu den Schwiegereltern und natürlich noch mehr zu den eigenen Eltern, eine gute Beziehung zu pflegen und zu anderen Verwandten auch, Onkel, Tante und so weiter. Jetzt kommt die nächste Folie. Was würdet ihr zu dieser Aussage sagen? Was haltet ihr davon? Wenn ich behaupten würde, die Mitte des christlichen Glaubens ist der Tisch. Was würdet ihr dazu sagen? Falsch, Einspruch. Die Mitte des christlichen Glaubens ist der Herr Jesus Christus. Stimmt, habt ihr recht. Ja, habt ihr recht. Die Mitte des christlichen Glaubens ist natürlich der Herr selbst, Gott, Christus. Aber trotzdem stimmt dieser Satz. Die Mitte des christlichen Glaubens ist der Tisch. Die stimmt. An welchen Tischen saß der Herr Jesus? Wisst ihr, dass sich Beziehungen hauptsächlich am Tisch abspielen, auch in der Familie? Der Tisch ist das wichtigste Möbelstück. Der ist noch wichtiger als Betten und Schränke und alles Mögliche. Ja? An welchen Tischen saß der Herr Jesus? Er saß am Tisch bei der Hochzeit zu Kana, wo zum Entsetzen aller Blaukreuzler er das Wasser nicht in Limonade, sondern in Wein verwandelt hat. Ja? Aber da saß er am Tisch. Da saß er am Tisch. Am Tisch des Levi haben wir eben gesehen. Eben hatten wir die Stelle Markus 2, hier steht es auch in Lukas 5. Am Tisch bei den Zöllnern, am Tisch mit ihnen gegessen, mit ihnen Beziehung gepflegt. Beim Essen wird geredet. Also ich weiß, ich war auch schon in Familien, wo alle nur stumm ihre Suppe reingelöffelt haben, ja, ihren Borsch oder was es da gab. Aber normalerweise, bei uns wird am Tisch geredet. Still sitzen lernen, das kann man Kinder auch woanders lehren. Also still sitzen müssen sie schon am Tisch, aber sie müssen nicht dabei schweigen, sondern bei uns wird viel geredet am Tisch, da werden Beziehungen gepflegt und so auch hier am Tisch des Levi, am Tisch bei Martha und Maria. Martha diente, hat Essen gekocht für 13 erwachsene Männer, ja, und Martha war sehr beschäftigt und Maria hatte trotzdem das gute Teil erwählt. Am Tisch des Simons, des Pharisäers, Lukas 7, auch dort war unser Herr zum Essen. Er saß am Tisch dort, hat Gemeinschaft gepflegt im Sinn von Beziehungen. Nicht geistliche Gemeinschaft kann man mit Ungläubigen nicht pflegen, aber menschliche Gemeinschaft kann man mit ihnen pflegen. Am Tisch des Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und mit seinen Jüngern hat er sehr oft gegessen. Und wir finden ihn auch am Tisch im Obersaal in Jerusalem, als er mit ihnen das Passa gegessen hat. Er hat mindestens 3-mal das Passa mit ihnen gegessen. Nicht mindestens, sondern 3-mal. Das können wir an verschiedenen Aussagen der Bibel erkennen. Aber hier beim letzten Passa vor seiner Kreuzigung hat er mit ihnen noch diese Tischgemeinschaft gepflegt. Ihr seht, der Tisch ist ein ganz wichtiges Möbelstück. Der Tisch bei uns in meiner Familie, in der ich groß geworden bin, war es nicht der Wohnzimmertisch, sondern der Küchentisch, an dem sich das Leben abspielte. Wir hatten eine Wohnküche, wenn man so will, da war auch der Herd nicht weit, wo meine Mutter gekocht hat. Und dann war da der Tisch, der war groß genug, da konnte eine große Familie sitzen. Ich bin in einer relativ großen Familie groß geworden. Und da wurde gegessen und kommuniziert. Da saßen wir auch manchmal im Winter den ganzen Abend lang und haben gespielt oder uns unterhalten. Und der Tisch ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Auch ein Gartentisch, ein Terrassentisch, ein Campingtisch sogar. Ja, am Tisch kann man Menschen einladen und mit ihnen Beziehungen pflegen. Ich kann euch sagen, ihr Lieben, wir wohnen dort, wo wir jetzt wohnen, in Hünfeld im Landkreis Fulda, erst seit 7 Jahren. Aber alle unsere Nachbarn sind schon bei uns am Tisch gewesen. Alle unsere Nachbarn. Etwa 25 Familien aus der unmittelbaren Nachbarschaft waren alle schon bei uns am Tisch und haben mit uns gegessen oder Kaffee getrunken oder sich unterhalten bei uns am Tisch. Ich habe mal einen Bruder gehört, aus dem Pietismus stammte er. Ich will das bewusst dazu sagen, dass ihr nicht meint, ich meine euch, ja. Aber diesen Bruder habe ich zu Hause besucht. Und dann sagte er voller Stolz, mein Wohnzimmer hat noch kein Ungläubiger betreten. Und dann würde ich mich schämen, wenn ich so einen Satz sagen müsste. Warum soll mein Wohnzimmer kein Ungläubiger betreten? Im Gegenteil, ich lade sie ein, die Nachbarn. Ich lade sie ein, wen wir nur einladen können, um mit ihnen Beziehung aufzubauen, um über diese Beziehung ihnen auch das Evangelium vermitteln zu können. Ich lade sie ganz bewusst ein. Wir haben unsere Nachbarn immer wieder, meine Frau vor allen Dingen pflegt diese Beziehungen, das ist klar, Frauen können das noch viel besser als wir Männer und ich bin auch oft unterwegs, aber meine Frau ist fast immer zu Hause und die pflegt sehr, sehr eng die nachbarschaftlichen Beziehungen und ich versuche es auch. Und über Beziehungen können immer wieder Menschen zum Glauben kommen. Und ich mache euch Mut. Ich weiß, in Russland, die Älteren unter uns, ja, da war das sehr gefährlich, einfach Fremde einladen in das eigene Haus. Die konnten immer mit dem KGB irgendwie unter der Decke stecken. Ja, da war das sehr gefährlich, einfach so Leute einzuladen. Ist mir klar, haben mir Leute erzählt, die das so erlebt haben. Und ihr seid jetzt nicht mehr in Russland. Und nicht in Kasachstan, ihr seid jetzt hier in einem freien Land und auch hier gibt es Leute, die Böses im Schilde führen können, das ist mir klar, aber das ist eher die Ausnahme. Und man kann Leute einladen und die werden da nichts ausspionieren, sondern man kann mit ihnen eine Beziehung aufbauen und ich glaube für die Jüngeren hier ist das auch selbstverständlich inzwischen und vielleicht auch für euch Ältere, dann habe ich das jetzt umsonst gesagt, dann verzeiht es mir. Gut, hier habe ich eine Folie, mit der werdet ihr weniger anfangen können. Die ist auch nicht hier in dem Umdruck drin. Der war ohnehin schon dick genug. Hier ist eine Frau, mit dem Namen Sharon Wittig, wie ihr an dem Vornamen erkennen könnt, eine Kanadierin, Amerikanerin vom nordamerikanischen Kontinent. Sie kommt aus Kanada, ist mit einem deutschen Mann verheiratet und lebt in der Nähe von Heidelberg, immer noch. Und diese Frau kam in ihrem Ort in eine Apotheke in Nussloch bei Heidelberg. Das war die junge Apothekerin, die hieß Ingrid Wunschig. Und dann hat die Sharon Wittig, die eine gläubige Frau war, die Apothekerin in der Apotheke in Glaubensgespräche verwickelt. Habt ihr das schon mal gemacht? In der Apotheke, die den Apotheker oder seine Frau oder die Apothekerin eingeladen oder eben gefragt, ob sie an die Bibel glauben und an Christus und so weiter. Diese Frau war wirklich mutig. Die war echt mutig. Und die Ingrid, die hat sich in die Gespräche verwickeln lassen und dann hat sie eines Tages die Einladung angenommen, in die Gemeinde mitzukommen, nach Heidelberg, in die Gemeinde von Sharon Wittig. Und das ist auch nicht immer so. Dort hat jemand gepredigt, der war wirklich kein Evangelist. Ich kenne diesen Mann. Der ist absolut kein Evangelist. Er hat gepredigt, sogar sehr lang gepredigt und vielleicht sogar ein bisschen monoton gepredigt. Aber Gott hat diese erste Predigt, die Ingrid gehört hat, gebraucht. Und Ingrid hat sich sofort bekehrt. Sie war suchend, sie war aufrichtig. Sie war mit einem wohlhabenden Arzt verheiratet, ihr Mann, Dr. Fred Wunschig. Aber sie war suchend und sie hat sich sofort bekehrt. Ingrid kam durch das Zeugnis von Sharon, durch die Predigt von Reinhard Mutzke zum Glauben. So, jetzt war Ingrid gläubig. Und jetzt ist erst die Sache richtig losgegangen. Jetzt gab es eine Kettenreaktion. Das soll dieses Schaubild hier zeigen. Ingrid ist eine brennende Zeugin Jesu Christi. Bis zum heutigen Tag. Sie kann es nicht lassen, von dem zu reden, was sie selbst erlebt hat. Ich habe es miterlebt, da kamen Leute in ihr Haus, die standen noch im Flur, die hatten noch nicht richtig den Mantel ausgezogen, da hörte ich schon Ingrid sagen, aber sie müssen von neuem geboren werden, sonst können sie nicht in den Himmel kommen, ja? Die hat noch nicht mal den Mantel ausgezogen, dann hat sie ihnen schon gesagt, wie man gerettet werden kann, ja? Ingrid ist eine unglaubliche Zeugin Jesu Christi, ihr Herz brennt, die Liebe Christi drängt sie und sie redet über das Evangelium. Sie hat ihren Mann Fred gewinnen dürfen und die Schwester, von Freds Bruder Jürgen, dessen Frau, also ihre Schwägerin, gewinnen dürfen für Christus und dann auch den Schwager Jürgen und eine Raumpflegerin, Putzfrau darf man heute nicht mehr sagen, eine Raumpflegerin war in ihrem Haus tätig, die Claudia. Und die Claudia war auch ein bisschen neugierig, die hat das Buch Jesus, unser Schicksal im Regal stehen sehen und hat das einfach mal rausgenommen und darin gelesen. Und durch das Buch Jesus, unser Schicksal und durch Ingrids Zeugnis kam Claudia zum Glauben und deren Mann Karl-Heinz und seine Mutter Brunhilde. Das war dann schon, als wir auch in ihrem Haus wohnten und in ihrem Haus eine Gemeindegründungsarbeit angefangen haben in Mannheim-Käfertal. Und dann war da eine Ärztin, die war direkt im Haus gegenüber. Sie war auch eine Zeit lang meine Hausärztin, eine Frau Dr. Schneider. Ich habe dieser Frau auch mal Schriften gegeben, aber ich konnte sie nicht für Christus gewinnen. Aber Ingrid, 10 Jahre später, als wir schon wieder weggezogen waren von Mannheim, hat Ingrid auch Frau Dr. Schneider zum Herrn führen dürfen. Und als ein Frauenfrühstück war in der Gemeinde in Mannheim, da kam Frau Dr. Schneider und brachte allein 10 ihrer Patientinnen mit. 10 Frauen in ihrem Gefolge, die sie mitgebracht hatte. Ja, und bei diesen Frauenfrühstückstreffen, da waren mehr nichtgläubige Frauen, mehr Suchende, als wie gläubige Frauen aus der Gemeinde. Ich habe gestern Abend gesagt, ich halte Frauenfrühstückstreffen für eine ausgezeichnete missionarische Möglichkeit. Nicht die großen ökumenischen, wo dann wieder gleich alle möglichen anderen Gemeinden teilnehmen, das sage ich ausdrücklich nicht, sondern wenn ihr die Frauen der Gemeinde, wenn ihr das machen würdet, das müsst ihr nicht, aber wenn ihr das machen würdet, Frauen einladen zu einem Frühstückstreffen, Frauen trinken fürs Leben gerne eine Tasse Kaffee und plaudern dann dabei. Da gibt es einen Geräuschpegel, der steigt an auf 90 Dezibel im Raum, ja, weil Frauen sehr gerne miteinander kommunizieren. Ich weiß das, ich habe das miterlebt, weil ich selbst schon Frauenfrühstückstreffen geleitet habe, der Referent war bei den Frauen. da war ich gebenedeit unter den Weibern, ja, ich der einzige Mann unter den Frauen, und habe ihnen das Evangelium gesagt. Und dann kommen Frauen zum Glauben, nicht immer durch einen Vortrag, aber sie werden angesprochen, sie lassen sich danach in einen Bibelkreis einladen oder sie kommen in die Gemeinde oder sie lesen mit anderen Frauen in der Bibel oder lesen Bücher, die sie dort mitnehmen und kommen zum Glauben. Über Frauenfrühstückstreffen, eine ganz großartige Möglichkeit. Übrigens, man hat auch versucht, Männerfrühstückstreffen zu machen, ging nicht. Männer, Frühstück, so ein Brötchen, viel zu wenig, ja. Da muss ein Stück Fleisch auf dem Teller liegen. Männer kann man nur, Männer feschbar machen, also am Abend, ja, wenn es ein richtiges Essen gibt und so, dann geht das vielleicht auch mit Männern. Aber Frühstückstreffen hat nicht funktioniert. Gut, das zu dem Thema Evangelisation über Beziehungen. Ich bin ganz sicher, dass es hier in Neuwied, in eurer Gemeinde, dass man auch so ein Diagramm machen könnte, so eine Grafik. Vielleicht gibt es hier eine Familie, wo das auch so begonnen hat. Da hat sich zuerst der Mann bekehrt oder zuerst die Frau, wer auch zuerst war, ja. Und dann kamen die Kinder zum Glauben und dann noch der Onkel und die Oma hat sich auch noch bekehrt und so weiter. So was gibt es. Das Evangelium läuft durch die Familien. Gott will immer ganze Familien retten. Wenn ich über das Thema Familie spreche bei Evangelisationen, dann zeige ich das, dass Gott immer Familien retten will. In der Arche war eine ganze Familie, Noah und seine Söhne und die Töchter, Schwiegertöchter. Ja? Und als Jericho die Mauern fielen, da hat Gott nicht nur die Hure Rahab gerettet, sondern auch ihre Familie interessanterweise. Und dem Kerkermeister wird gesagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das Evangelium läuft zuerst in der Familie und dann auch darüber hinaus zu Freunden und Arbeitskollegen, Nachbarn, Bekannten. Einfach Menschen, mit denen wir in einer guten Beziehung stehen, da kann das Evangelium laufen. Bitte schön. Würde ich auf keinen Fall darauf eingehen, wirklich aus Überzeugung nicht. Ich bin ganz strikter Anti-Ökumeniker, ja. Immer dann, wenn die katholische Kirche dabei ist, würde ich aus Überzeugung nicht mitmachen, ob bei Gebetstag oder bei anderen Dingen. Wir werden gleich über die katholische Kirche noch etwas sagen müssen, über Katholiken. Nicht, weil wir sie verurteilen wollen, sondern weil wir Katholiken gewinnen wollen, ja. Aber die katholische Kirche, das dürft ihr mir glauben, sie hat das Evangelium nicht. Die Kirche als Ganzes kennt das echte biblische Evangelium überhaupt nicht. Es sind ungläubige, religiöse Menschen. Sie glauben natürlich schon, aber sie glauben nicht an den biblischen, rettenden Glauben. Und das hat mein Beispiel ja eben von meiner Frau euch auch deutlich gemacht. Bitte glaubt mir das. Ich arbeite seit 25 Jahren ganz stark unter Katholiken. Ja, ich habe in ganz katholischen Gebieten gewirkt, auch jetzt in Fulda. Ich habe mich sehr intensiv mit der katholischen Lehre befasst. Die katholische Kirche hat das rettende Evangelium nicht. Es ist die größte christliche Sekte, die es auf diesem Erdboden gibt. Es ist eine Sekte. Führt die Menschen in die Irre. Ja? Behauptet zwar, alle anderen seien Sekten und nur sie seien die richtige Kirche, aber in Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Sie sind die größte christliche Sekte. Fast 1 Milliarde Menschen gehören zur katholischen Kirche und sie haben das Evangelium nicht. Einzelne Katholiken kommen immer wieder zum Glauben, natürlich, erfreulicherweise, wie meine Frau damals oder andere. Ich kenne gläubige Katholiken. Ich weiß, dass auch manche noch versuchen, in der Kirche zu wirken. Irgendwann, früher oder später, treten die echt sind, irgendwann treten sie aus, weil sie so viele Kompromisse nicht machen können, ja, und dann gehen sie doch raus am Ende. Aber manchmal brauchen sie ein paar Jahre. Da müssen wir auch Geduld haben mit ihnen. Ja. Dann trotzdem, ich würde an diesen Veranstaltungen nicht teilnehmen. Ich sage das ganz bewusst. Ich habe früher sogar auf einem Kolping-Nachmittag gesprochen, in der katholischen Kirche, als Prediger. Ich würde das heute nicht mehr machen. Weil sobald du dich, ein Stück weit machst du dich mit ihnen eins, auch wenn du zu ihnen als Redner gehst. Ja? Ich durfte da alles sagen. Sie haben mir nichts, keine Einschränkungen auferlegt. Ich würde es trotzdem nicht mehr machen. Ja? Ich hatte da 70 Katholiken vor mir. Ich konnte ihnen das klare Evangelium predigen. Das war, weil sich der Kolping-Vorsitzende bekehrt hatte in diesem Ort durch die Maria Schmidt. Ja, da war das. Das hatte so eine Tür geöffnet. Und da sind auch noch andere Katholiken zum Glauben gekommen. Dem Herrn sei Dank. Aber ich würde es trotzdem heute nicht mehr machen. Ja? Ich rede nur von mir. Du hast mich gefragt. Ich sage dir meine ehrliche Antwort. Wenn das Leute machen, wenn die da mal hingehen zu einer katholischen Veranstaltung, dann verurteile ich niemand. Ja? Was ich zum Beispiel gemacht habe, wenn Leute gesagt haben, nee, da haben mir manche Katholiken gesagt, unser Pfarrer, der ist gläubig, komm doch mal mit, der ist wirklich gläubig, unser katholischer Pfarrer. Ja? Die dachten allen Ernstes, der sei wiedergeboren. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme einmal mit, ich will ihn einmal kennenlernen und hören. Dann bin ich da mal mit hingegangen und habe ihn hinterher dann gesagt, du, der soll gläubig sein, guck mal, was der gesagt hat und was der gemacht hat und so weiter. Ja, um das nicht einfach nur so aus der Ferne zu verurteilen, sondern dann bin ich einmal mitgegangen. Aber ansonsten halte ich davon nichts. Ja, auch wenn die dann sagen, warum kommt er nicht zu uns? Dann müsst ihr eben sagen, nein, wir kommen nicht, weil wir haben uns schon ausführlich damit befasst und wenn ihr jetzt nicht mehr zu uns kommt, dann können wir es auch nicht ändern. Aber nicht so einen Kuhhandel machen. Ja, wir gehen hin zu Ihnen und in der Hoffnung, dass auch ein paar zu uns kommen. Wir haben das Evangelium und da stehe ich auf der Stufe, wir warten, bis Sie kommen. Ja, wir laden Sie ein und wir sind freundlich zu Ihnen. Und wir geben Ihnen immer wieder Schriften und ich würde auch mal eine Schrift annehmen von Ihnen. Aber zu Ihren Veranstaltungen gehe ich grundsätzlich nicht. Ja, das wüsste ich auch gerne. Was wird eine Antwort sein, die Sie nicht beleidigt, wurde gefragt. Ja, weiß ich nicht, ob es da eine Patentantwort gibt. Ja, muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde versuchen, deutlich zu machen, dass ich Sie als Menschen nicht ablehne. Ja, aber ich würde Ihnen sagen, ich war schon auf solchen ähnlichen Veranstaltungen, woanders, an anderen Orten und er soll mir bitte das nicht übel nehmen, aber ich möchte da nicht hinkommen. Ich glaube nicht, dass das mich überzeugt. Ja. Ich würde mich aber freuen, wenn er trotzdem das eine oder andere Mal zu uns kommt. Wenn er es macht, ist gut, wenn nicht, kann man nicht ändern. Ich habe euch meine Meinung gesagt, wenn ihr anders denkt, seid ihr frei darin. Ja. So, jetzt wollen wir vor dem Mittagessen noch zu Seite 15 kommen, in unserem Umdruck, Seite 15, die Errettung von der Strafe der Sünde, die Errettung von der Macht der Sünde und die Errettung von der Gegenwart der Sünde. Man spricht von drei Formen der Errettung oder drei Zeitformen der Errettung. Die Errettung von der Strafe der Sünde, die geschah am Kreuz von Golgatha. Da hat uns der Herr Jesus von der Strafe der Sünde gerettet, weil er für uns starb. Die Errettung von der Macht der Sünde, die auch in unserem Leben ja noch mächtig sein will, die geschieht durch Heiligung. Und die Errettung von der Gegenwart der Sünde, wenn wir mit Sünde gar nichts mehr zu tun haben werden, das wird erst sein, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir auch von der Gegenwart der Sünde gerettet sein. Mir geht es jetzt um diese ersten Teil, um Punkt A, wenn ihr so wollt, Gottes Rolle, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und die Reaktion des Menschen darauf. Wir fangen jetzt mal an bei minus 8. Da ist ein Mensch, der ist nicht gläubig, aber er hat ja, wie wir hörten, das allgemeine Zeugnis der Offenbarung Gottes, die allgemeine Offenbarung in der Schöpfung und er hat das Gewissen. Diese beiden Dinge hat er. Und so kommt irgendwann das Bewusstsein von der Existenz eines höheren Wesens, in Anführungsstrichen habe ich das gesetzt, kommt ihm zu Bewusstsein. Manche sagen ja, naja, ich glaube nicht unbedingt an Gott, aber an ein höheres Wesen glaube ich schon. Wisst ihr, was Wilhelm Busch darauf zu sagen pflegte? Eine Katze auf dem Dach ist ein höheres Wesen, aber nicht der Gott der Bibel. Ja? Der ist kein höheres Wesen, sondern das ist der lebendige, persönliche, unerschaffene Gott, der Ewige, der eben in der Bibel sich offenbart hat und in Jesus Christus. Nun gut, aber irgendwann kommen Sie vielleicht auch zu der Erkenntnis, es gibt einen persönlichen Gott. Dann kommt bei minus 7 das Evangelium ins Bewusstsein. Sie hören irgendwo das Evangelium. Sie lesen es. Sie erleben mit, wie sich ein näherer Angehöriger bekehrt. aus der Familie oder ein Freund, ein Arbeitskollege. Irgendwie werden sie mit dem Evangelium konfrontiert. Und spätestens hier beginnt das wichtige Werk des Heiligen Geistes in der Errettung eines Menschen. Ohne dieses Werk des Geistes kann niemand gläubig werden. Das alles passiert schon lange, bevor der Mensch sich nun wirklich bekehrt und wiedergeboren wird. Wir sprechen von Gottes vorlaufender Gnade, die schon vielleicht dadurch gewirkt hat, dass wir in eine gläubige Familie hineingeboren wurden. Das ist ein großes Vorrecht. Wir haben es ganz leicht, wenn wir in einer gläubigen Familie aufwachsen durften, können wir sehr leicht zum Glauben kommen. Denkt mal im Vergleich dazu meine Frau. In einer Familie, wo das Evangelium überhaupt nicht bekannt war, sondern über Generationen hinweg Alkoholismus, Abtreibungen und finsterster Katholizismus. Ja? Und da hat sie Gott herausgerettet. Jetzt schlagen wir auf Johannes 16, eine ganz entscheidende Stelle. Ihr seht, wir schlagen wirklich nicht alle Stellen auf, aber die wir aufschlagen, das mache ich ganz bewusst. Johannes 16, 8 bis 11. Ich kann nicht über Evangelisation sprechen, persönliche Evangelisation, ohne dass wir diese Stelle hier gelesen haben. Johannes 16, Vers 8. Da schreibt Johannes: Und wenn er gekommen ist, nämlich der Heilige Geist, der Beistand wird er hier genannt, der Paraklet, also der Tröster, der Ermutiger, der Beistand. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, sagt der Herr Jesus. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ihr seht, der Geist Gottes, der Heilige Geist, überführt Menschen, Ungläubige, Nichtchristen, Weltmenschen, von drei Dingen, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Von Sünde, schaut mal, was er da sagt, nicht von Sünden, von einzelnen Sünden, sondern von der Sünde schlechthin, nämlich weil sie nicht an mich glauben. Das ist heute die eine große Sünde, die Menschen verdammt, die Menschen in die Hölle bringt. Heute, wenn jemand verloren geht, geht er nicht daran verloren, dass er gestohlen hat oder gelogen oder ein Kind abgetrieben hat oder sonstige Sünden begangen hat, eine Bank ausgeraubt hat. Er geht nicht an seinen Sünden verloren. Heute gehen Menschen daran verloren, dass sie den ablehnen, der ihre Sünden getragen hat am Kreuz. Denn die Sünden für die Sünden ist bezahlt. Das Blut Jesu Christi ist geflossen. Es hat für alle Sünden gesühnt und bezahlt, aber heute geht man daran verloren, wenn man den ablehnt, der für unsere Sünden gestorben ist. Also, hier sehen wir von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, ist die Sünde der Unglaube, das Nichtglauben an Christus als Herrn und Retter, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe, das heißt, dass Jesus Christus die vollkommene Gerechtigkeit erwirkt hat, von der der Römerbrief spricht. Er ist gestorben für uns am Kreuz als Sündloser, er ist begraben, er ist auferstanden und er geht wieder zum Vater. Das alles ist ein vollkommenes Erlösungswerk. Das ist die Gerechtigkeit, die er erworben hat, die Glaubensgerechtigkeit, die wir im Glauben nehmen dürfen. Und ihr mich hinfort nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das alles zeigt uns, dass der Teufel besiegt ist. Er hat ihm am Kreuz mit seinen angenagelten Füßen den Kopf zertreten und hat ihm mit seinen angenagelten Händen den Hausrat geraubt. Er hat ihn besiegt am Kreuz. Es heißt zwar in 1. Mose 3, er wird dich in die Ferse stechen, das ist dem Teufel gelungen. Er hat immerhin den Sohn Gottes zu Tode gebracht, aber gerade damit hat er sich selbst den Kopf zertreten. Der Herr hat es getan, indem er auferstand, weil er ja selbst ohne Schuld und Sünde war und wieder zum Vater ging. So verstehe ich diese Verse. Aber entscheidend ist, hier wird gesagt, der Geist überführt die Welt von Sünde. Und das ist das Werk des Geistes, was wir nicht können. Wir können zwar unseren Kindern sagen, das ist nicht richtig. Lügen ist schlecht, stehlen ist schlecht, töten ist schlecht. Das können wir unseren Kindern beibringen, ja. Und Jungs muss man auch beibringen, dass nicht gut ist, Tiere zu quälen, Fliegen die Beine auszureißen und die Flügel, ja, und Katzen irgendwas an den Schwanz zu binden, so eine Haufen Büchsen und sie durch die Gegend zu laufen und so, muss man Kindern auch noch beibringen, dass es nicht gut ist. Aber wir können sie nicht überführen von der Sünde, dass sie von Gott getrennt sind, dass sie verloren gehen auf ewig, weil eben sie als Sünder geboren sind und weil sie nicht glauben, weil Christus nicht der Herr ist in ihrem Leben. Davon könnten wir sie nicht überführen. Hier beginnt das Werk des Geistes, wenn wir zurückkommen zu unserer Aufstellung hier auf Seite 15. Und der Geist wirkt im Verborgenen. Manchmal merken wir das, wie er an Menschen wirkt. Meinen Schwiegereltern zum Beispiel, die Eltern meiner Frau, da merken wir, wie er jetzt im Moment gerade an meinem Schwiegervater wirkt. Das hat auch seinen Grund. Der hat seit einigen Jahren Krebs und jetzt sind wieder Metastasen aufgetreten. Er hat Lungenkrebs, jetzt sind wieder Metastasen in der Lunge, ja. Und wir merken, wie Gott das gebraucht und an ihm wirkt, an seiner Seele und ihn auch überführt. Schwiegermutter sieht in dieser Hinsicht noch nicht so gut aus, aber am Schwiegervater wirkt der Geist Gottes im Augenblick. Und dann geht es weiter, bei minus 6. Grundlagen werden bewusst. Seht ihr, das geht nicht von heute auf morgen. Ein Mensch, der gerade erst angefangen hat, von der Existenz Gottes überzeugt zu werden, dass es Gott überhaupt gibt, ja, der kann sich noch nicht sofort bekehren. Er muss erst mal die Grundlagen des Evangeliums verstehen. Uns ist das vertraut, wir sind damit groß geworden. Ja, was das heißt, das Kreuz und die Auferstehung und all diese Dinge, das muss er erstmal verstehen. Zusammenhänge werden ihm bewusst. Er versteht, dass das Alte Testament die Verheißung war und das Neue Testament die Erfüllung beschreibt. Ja, er versteht diese Dinge. Dann, da sind meine Schwiegereltern schon seit etwa 20 Jahren. Sie haben irgendwann eine positive Einstellung gegenüber dem Evangelium bekommen. Zuerst dachten sie, ihre Tochter heiratet einen Sektierer, ja, einen mittellosen Wanderprediger aus Deutschland, ja, und was, der ist nicht mal evangelisch, der ist irgendwie in einer Splittergruppe. Zuerst haben sie gedacht, ihre Tochter geht in eine Sekte. Das haben sie schon lange abgelegt. Sie sind übrigens beide inzwischen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Noch nicht, weil sie den Heiland gefunden haben, aber sie haben schon lange erkannt, dass das alles falsch ist. Ich rede von meinen Schwiegereltern in Kärnten, ja. Und irgendwann haben wir gehört, wie sie bei ihren Freunden sogar uns verteidigt haben. Wie sie gesagt haben, nein, nein, die sind nicht in der Sekte da in Deutschland. Wir waren da schon da, wir haben die Gemeinde kennengelernt, wo die sind. Die leben ganz nach der Bibel, haben meine Schwiegereltern gesagt, ja. Und die meinen es ernst und die machen das so, wie das in der Bibel steht. Und haben unseren Glauben bei ihren Freunden verteidigt. Natürlich, keine Eltern wollen gerne ein Kind in der Sekte haben, ist mir schon klar. Aber trotzdem, sie haben das inzwischen aus Überzeugung erkannt und haben eine positive Einstellung gegenüber dem Evangelium. Neulich habe ich in Kärnten gepredigt auf einem Friedhof, weil die Großmutter meiner Frau, die Omi, mit fast 92 Jahren beerdigt wurde. Und es war erst jetzt Ende Mai, ist noch nicht lange her, 3 Wochen etwa. Da habe ich gepredigt und meine Schwiegereltern waren natürlich auch dabei. Und mein Schwiegervater kam hinterher und sagt, ich war voll und ganz einverstanden mit dem, was du gepredigt hast auf dem Friedhof. Und ich hatte das Evangelium gepredigt. Aber er hat schon eine ganz positive Einstellung gegenüber dem Evangelium. Und dann irgendwann, das ist der entscheidende Punkt bei drittens, dafür muss man beten, dass das geschieht, dass sie zur Erkenntnis der Sünde kommen. Dass sie nicht nur merken, sie haben ein paar Flecken auf der weißen Weste, sondern dass sie merken, ihr Leben ist voller Schuld, sie sind getrennt von Gott, sie sind verloren unter Gottes Zorn. Sie müssen nicht nur zur Sündenerkenntnis kommen, sondern zur Verlorenheitserkenntnis. So nenne ich das. Verlorenheitserkenntnis. Und das kann nur der Geist Gottes wirken. Das können wir einem Menschen nicht beibiegen. Auch Billy Graham konnte das nicht, Wilhelm Peitz kann das nicht, ich kann das schon gar nicht. Einem Menschen zur Überführung bringen, das ist ein Werk des Geistes. Aber Wie macht das der Heilige Geist? Er gebraucht das Wort Gottes, auch im Gespräch. Er gebraucht das Wort Gottes und wir werden gleich noch sehen, welche Bibelworte wir gebrauchen können, damit Menschen zur Erkenntnis der Sünde kommen. Wenn ein Mensch zur Erkenntnis der Schuld gekommen ist, dann entschließt er sich zum Handeln. Selbst dann bekehrt er sich noch nicht sofort, sondern dann braucht es manchmal noch ein Jahr oder noch 2 Jahre, bis er dann wirklich sich entschließt und sagt, ich will mich aufmachen, ich will mich jetzt bekehren. Manchmal fasst er erst ein paar Vorsätze und so. Aber dann kommt irgendwann Umkehr und Glaube an Jesus Christus. Wir hatten ein paar Menschen in unserem Hausbibelkreis in der Nähe von Mannheim, die waren schon so weit, die waren dort 3 Jahre, 4 Jahre, wir hatten Johannesevangelium durchgenommen, Lukasevangelium, Apostelgeschichte, einen Kurs durchgearbeitet. Die konnten inzwischen schon anderen sagen, wie man sich bekehrt. Die hatten es schon verstanden, die konnten das schon anderen sagen, aber selbst immer noch nicht bekehrt. Ja? Und dann musste erst Werner Gitt kommen in der Stadthalle in Mannheim und der hat sie abgeerntet. Ja? Und wir haben uns riesig gefreut, wir haben vor Freude geweint, als sich an einem Abend alleine 5 Leute aus unserem Bibelkreis bekehrten. Ein Arztehepaar und eben die 2 Freundinnen von der Ulrike Richter, das habt ihr gestern Abend schon gehört. Sie hörten in unserem Bibelkreis das Evangelium jahrelang, aber bekehrt haben sie sich dann bei Werner Gitt. Und wir waren ihm sehr dankbar, ja, und haben uns sehr gefreut darüber. Nicht, dass wir da eifersüchtig gewesen wären, ja, ist uns doch ganz wurscht, bei wem sie sich bekehren. Hauptsache, sie bekehren sich endlich, ja, und wir haben vor Freude mit ihnen geweint. Gut. Buße und Glauben an Jesus Christus und dann schenkt Gott die Wiedergeburt. Umkehr und Glaube ist die menschliche Seite und die Wiedergeburt, das schenkt Gott, das ist die göttliche Seite. Wie beim verlorenen Sohn, er musste sich aufmachen und zurückkommen, aber der Vater gab ihm das neue Kleid und den Ring an seine Finger und auch die Schuhe zum Wandel an seine Füße, im Bild gesprochen. Okay, es geht dann weiter, Errettung von der Macht der Sünde durch Heiligung, Heilsgewissheit bekommen, getauft werden und weiter gelehrt werden, gewurzelt werden, aufgebaut werden und die geistliche Frucht soll wachsen. Das muss nicht immer erst bei Punkt 6 kommen, ja, aber einem vom Tag der Bekehrung an kann schon geistliche Frucht wachsen im Leben und auch Zeugnis, Evangelisation und Multiplikation. Das soll dann alles kommen zum Positiven hin. Das ist heute nicht unser Thema, deswegen fliege ich da nur so drüber hinweg. Wir können vor dem Mittagessen noch ein Blatt anpacken, nämlich 16. Das schaffen wir noch. Wir sind immer noch bei der Frage, wie kommen Menschen zum Glauben? Und mir ist einmal aufgefallen, ich habe einmal darüber nachgedacht, wer bekehrt sich eigentlich bei Evangelisationen und bei Freizeiten und in Gesprächen? Was sind das für Menschen, die zum Glauben kommen? Und dann ist mir Folgendes bewusst geworden. Es sind einmal Menschen, die eine echte Bekehrung aus der Nähe miterlebt haben. Diese Leute, die sind sehr in der Rufweite Gottes. Wenn jemand eine echte Bekehrung miterlebt aus der Nähe, wie sich der Ehemann bekehrt oder die Ehefrau, wie sich Kinder bekehren oder die Eltern, wie sich Freunde bekehren, wie sich wirklich jemand bekehrt, den man gut kennt, wie sich sein Leben verändert, wie wer auf einmal anfängt, von Christus zu sprechen, wie man merkt, wie Freude auf seinem Gesicht ist, ja, wie er einfach ganz andere Werte bekommt, ganz andere Ziele, wie er sich verändert. Von innen nach außen verändert, vielleicht hin bis zur Kleidung und Haartracht, alles sich verändert an ihm, ja. Aber von innen nach außen kommt das und nicht immer auf Knopfdruck und nicht sofort 3 Tage nach der Bekehrung, das dauert auch alles seine Zeit. Aber wer das miterlebt, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler, das ist gewaltig. Und bei mir haben das auch einige miterlebt. Aber leider habe ich damals nicht erlebt, wie sich jemand daraufhin bekehrt hätte. Das war für mich ein großer Schmerz. Ich habe mich ja bei der Bundeswehr bekehrt. Ich bin heute überzeugter Kriegsdienstverweigerer. Aber damals war ich auf dem Weg, Berufssoldat zu werden. Ich habe auf einem Fliegerhorst gedient In einem Jagdbombergeschwader, eben zwischen Köln und Aachen, dort zwischen betrunkenen Soldaten hatte ich mich bekehrt. Und dann hatte ich 6 Wochen Urlaub, das hat Gott so geführt. Direkt nach meiner Bekehrung bin ich nach Hause und hätte eigentlich ein paar Tage später schon wieder zu meiner Einheit kommen müssen. Und dann kam ein Telegramm von der Bundeswehr. Ich dachte, der Krieg wäre ausgebrochen, aber da stand nur drin, ich soll anrufen. Und dann hatten die festgestellt, dass mein ganzer Urlaub vom alten Jahr noch stand. Und dann hat der Leutnant zu mir gesagt, Block, ich will Sie hier nicht eher sehen, bis Sie Ihren ganzen Urlaub verbraucht haben. Erst dann kommen Sie wieder hierher. Das war dann bis zum 11. Februar. In der Silvesternacht hatte ich mich bekehrt, 79 auf 80. Dann brauchte ich erst am 11. Februar zurückkommen. Dann habe ich 6 Wochen lang die Bibel gelesen, das Neue Testament innerhalb von 6 Wochen durchgelesen. Ich war wie ein ausgetrockneter Schwamm. Ich habe mich einer Gemeinde angeschlossen in meiner Heimat. Und dann habe ich Christen gebeten, betet für mich, wenn ich zurückkomme zu meiner Einheit, dass ich Zeugnis geben kann. Ich wusste, das wird sehr gefährlich sein, wenn ich zurückkomme. Die Soldaten kannten mich noch alle als einen, der mit ihnen getrunken hat und mit ihnen da alle möglichen Dinge getan hat. Und ich wollte vom ersten Tag an Zeugnis geben, die Kreuzesflagge hissen. Es war der 11. Februar 1980, morgens um 7 Uhr, noch dunkel, habe ich meine Soldaten raustreten lassen, ein Zug, ja, also 45 Leute, alles so junge Wehrpflichtige. Da habe ich ihnen gesagt, Männer, in der Silvesternacht, als ihr euch hier so fürchterlich betrunken habt, habe ich mich bekehrt zu Gott und mein Leben gehört jetzt Jesus Christus. Ich habe gedacht, die werden ausflippen, ja. Ich habe gedacht, die werden anfangen zu grölen und habe mir das ausgemalt gehabt in meinem Unglauben. Und was geschah? Die standen da mucksmäuschenstill. Keiner sagte ein Wort. Dann habe ich die einrücken lassen in den Unterrichtsraum. Ist jetzt Militärsprache, ja. Also da in den Raum gehen lassen. Und dann, normal war da auch immer ein lautes Tohuwabohu. Die saßen drin, so wie ihr jetzt. Mucksmäuschenstill, ja. Und dann habe ich es nicht fertig gebracht, da militärischen Unterricht zu halten mit ihnen. An dem Morgen habe ich meine erste Evangelisation gehalten, an diesem 11. Februar. Ich habe ihnen innerhalb von 2 Stunden alles gesagt, was ich wusste bis dahin, nach 6 Wochen Leben mit dem Herrn, alles gesagt über den Sinn des Lebens und über Schuld und wie man sich bekehren kann und dass die Bibel Wahrheit ist und warum ich daran glaube. Die saßen da. Das hätte ich filmen sollen, ja. Ich hätte es filmen sollen, das werde ich nie vergessen. Die wussten nicht, wie ihnen geschah, ja. 6 Wochen vorher so, und jetzt stand ich vor ihnen und habe ihnen gepredigt, ja. So eine Wende. Und dann guckte ich mal so um die Ecke rum und da saß mein also der gleiche Dienstgrad wie ich, mein Kamerad. Dann guckte ich so rum und da saß er so, hat den Mund so auf, man hätte einen Tennisball reinstecken können, ja. So, der konnte es überhaupt nicht fassen. Und dann hat er hinterher zu mir gesagt, Block, was ist denn mit dir passiert? Ich kenne dich gar nicht mehr wieder. Und ich habe vor Freude geweint. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe geweint auf Knien, habe dem Herrn gedankt, ja, dass er dieses Zeugnis gebrauchen möchte und dafür gebetet. 2 meiner Wehrpflichtigen, ich kannte die alle, es waren große Saufkameraden, ja, hier aus dem Rheinland, Karnevalstypen, ja, von Köln da und Umgebung. Tut mir leid, sind nicht alle Rheinländer so, aber die waren so, ja. Und die haben da drin gesessen. Einer kam 2 Tage später, hat mich nachts um 11 in meinem Zimmer geweckt und hat gesagt, er muss mit mir sprechen. Er hat keine Ruhe. Und ich dachte, er würde sich bekehren. Mit anderen habe ich die ganze Nacht durchdiskutiert, wenn wir Wachdienst hatten. Ich habe ihnen das Evangelium bezeugt. Ich habe ihnen Bücher gegeben, Schriften gegeben. Einige waren nah dran, sich zu bekehren. Ich durfte es leider nicht miterleben. Vielleicht werde ich es in der Ewigkeit sehen, dass sich doch der eine oder andere später bekehrt hat. Ja, bei einer meiner Klassenkameradinnen von früher, die hat das auch miterlebt, meine Wende, habe ich 25 Jahre lang nichts gehört. Vor 2 Jahren hat sie sich gemeldet. Inzwischen habe ich sie schon mehrfach besucht. Mit Wissen meiner Frau, meine Frau kennt sie inzwischen auch schon, ja, habe sie mehrfach besucht, habe ihr das Evangelium gebracht, habe ihr eine Bibel geschenkt, habe ihr alles Mögliche gegeben. Sie ist nicht mehr ferne vom Reich Gottes. Ich habe heute Morgen schon für sie gebetet auf Knien. Ich bete für sie, dass sie durchdringt. Ja, also ihr seht, wir sind da manchmal so kurz angebunden, ja, jetzt hat er sich nicht bekehrt gleich, ja. Wir sollten weiter für sie beten. Ich bete für einige aus dieser Zeit immer noch, von meinen Bundeswehrkameraden und Freunden von früher. Also, sind Menschen, die manchmal zum Glauben kommen, sehr oft zum Glauben kommen, Menschen, die eine Bekehrung aus nächster Nähe miterlebt haben. Denk doch mal nach. Wenn deine Bekehrung von einigen miterlebt wurde, da hak mal nach, dann triff dich mal wieder mit ihnen und sprich mit ihnen. Menschen, für die manchmal schon lange gebetet wurde, oft habe ich bemerkt, zuerst schien es so, dass jemand aus heiterem Himmel zum Glauben gekommen ist. Und wenn man sich dann mit ihm unterhalten hatte, hatte er doch eine gläubige Großmutter in Kasachstan, ja, die immer für ihn gebetet hat. Oder irgendein anderer Mensch. Oft waren es Leute, die für ihn gebetet wurden. Warum hat sich Saulus von Tarsus bekehrt? Er hatte einen Stachel und ich glaube, es war das Gebet des Stephanus, das er miterlebt hatte. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Dieser Stachel saß in seinem Herzen und Jesus sagt zu ihm, es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Und ich mache allen gläubigen Eltern Mut, die hier sind, die noch um ein Kind bangen oder um mehrere. Eure Kinder haben alle einen Stachel im Herzen. Sie haben ein gläubiges Elternhaus gesehen, vielleicht sogar gläubige Großeltern gesehen. Und es wird ihnen schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Aber es ist nicht unmöglich. Man kann auch über die Gebete der gläubigen Eltern und Großeltern hinweg in die Hölle springen. Das ist ganz schlimm. Das ist schlimm. Junge Menschen, die nach dem Sinn des Lebens gesucht haben, laut Statistik bekehren sich über 80% aller Christen im Alter bis zu 20 Jahren. Über 80%. Die meisten sogar zwischen 14 und 18 Jahren bekehren sich die allermeisten Menschen. Vielleicht wart ihr schon früher, weil ihr gläubige Eltern hattet. Ja, ich bin jetzt ein bisschen später mit 22. Aber je älter ein Mensch wird, desto schwerer wird es. Und wenn man dann in die Gegend kommt von über 50, 60, 70, dann sind es nur noch ganz wenige Ausnahmen, die dann zum Glauben kommen. Und das ist so, darum ist es so wichtig, wenn eine Gemeinde eine gute Kinder- und Jugendarbeit hat. Gute missionarische Kinder- und Jugendarbeit. Da fallen die Entscheidungen, da werden die Weichen gestellt, im Alter bis zu 20 Jahren, grob gesagt. Und viertens sind es Menschen, die in Lebenskrisen geführt wurden, verlustnahe Angehöriger, durch Tod, durch Trennung, durch Scheidung. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die sich bekehrt haben, nachdem sie ihren Mann verloren hatten, durch Unfall, durch Tod, durch Scheidung. Ja. Oder Menschen mit schwerer Krankheit, habe ich schon erzählt, wie das Gott gebraucht hat bei diesem Ehepaar in Remchingen-Singen bei Pforzheim, ja, wie sie durch den Tod ihres Sohnes zum Glauben kamen, oder sonstige Krisen, Verlust des Arbeitsplatzes, Zusammenbruch der Firma, Gefängnisstrafe, Sucht, Umzug, Schulden. Naja, wenn Schulden zur Bekehrung führen würden, dann wäre ja bald ganz Deutschland bekehrt, ja. Aber scheinbar wirkt das nur bei ganz schlimmen Schulden oder so. Aber auch dadurch, dass Menschen ihre Firma zusammengebrochen ist und sie da saßen mit einem großen Schuldenberg in Insolvenz gehen mussten, Privatinsolvenz, auch das hat Gott schon gebraucht. Ja? Aber die ersten Dinge vor allen Dingen, Verlust gebraucht Gott sehr stark und auch hier Umzug, also wie ich schon sagte, nicht traditionsbewusste Menschen kommen zum Glauben, ganz selten, sehr schwer sogar, sondern entwurzelte Menschen, wenn sie sogar in ein anderes Land umgezogen sind. Und darum solltet ihr nicht vergessen, dass es hier immer noch eine Menge Umsiedler gibt in Neuwied, die noch nicht bekehrt sind, ja. Und ihr solltet sie nicht vergessen. Natürlich, wenn sie ein paar Jahre hier sind und inzwischen schon ein Haus gebaut haben und ein Auto haben und schon zweimal im Jahr in Urlaub gehen, nach Mallorca oder irgendwohin, dann sind sie voll im Wohlstand drin. Dann kriegt man sie genauso schwer wie die anderen auch. Aber gerade wenn sie kommen von der ehemaligen Sowjetunion, dann, das ist die Zeit des Umbruchs, wo man sie leichter mit dem Evangelium erreicht als später. Ich weiß, dann muss er Sprachkurs kommen und dies und das und Ist mir alles klar, ist mir ein Begriff. So, ich glaube, wir könnten jetzt hier, nachdem wir Seite 16 fast abgeschlossen haben, dann auch eine Zäsur machen für die Mittagspause. Etwas haben wir hier noch stehen auf Seite 16 unten. Wisst ihr, durch Not alleine bekehrt sich niemand. Ja, die Not, die kann groß sein, da kann man krebskrank sein und den Tod vor Augen haben. Die Not alleine, das ist noch zu wenig, sondern wir wollen an den Nöten der Menschen anknüpfen und ihnen die Hauptnot zeigen. Wir müssen ihnen zeigen, du, dass du krank bist, das ist schwer und das bedauere ich sehr, aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Du bist noch nicht gerettet. Dein Name ist noch nicht im Buch des Lebens. Du hast noch nicht Vergebung deiner Lebensschuld. Ja? Und das würde ich dir so gerne zeigen und den Weg dahin zeigen. Wir wollen an den äußeren Nöten der Menschen anknüpfen und ihnen die Hauptnot ihres Lebens, die innere Not aufzeigen. Ohne Jesus Christus ist man ewig verloren vor einem heiligen Gott. Das ist ganz wichtig. Heute gibt es eine Welle von bedürfnisorientierter Evangelisation und bedürfnisorientierte Gottesdienste. Ja, das ist alles mit großer Vorsicht zu genießen. Die Bedürfnisse der Menschen, die können wir äußerlich nicht stillen. Wir müssen ihnen einfach zeigen, dass ihre Hauptnot, das entscheidende ungestillte Bedürfnis ist, dass sie Christus nicht in ihrem Leben haben. Und dann, wenn sie ihn haben, dann können sie auch mit manchen ungestillten Bedürfnissen leben ihres Lebens.